Bereits als Elfjährige stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Stumpf in der quotenstarken ZDF-Krimireihe Stubbe von Fall zu Fall. 27 Jahre später gehört Stefanie Stumpf zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. Was viele bis heute nicht wissen, auch als Songschreiberin für Topstars wie Helene Fischer ist sie seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Stefanie Stumpf hat mir im Gespräch verraten, warum es ihr so wichtig ist, ihre persönlichen Komfortzonen immer wieder ganz bewusst zu verlassen und sie beruflich lieber gleich mehrere verschiedene Standbeine hat. Stefanie spricht darüber, wieso sie im Leben die Dinge gerne prägen und selbst in der Hand haben möchte und warum ihr großer Freiheitsdrang sie bis heute nicht loslässt. Wenn du wissen möchtest, weshalb es für Stefanie zu den Höchststrafen zählt, in einer Schlange anstehen zu müssen, warum wir die Macht von positiven Gedanken niemals unterschätzen sollten und wie sie es schafft, ihre selbstgesetzten Ziele im Leben zu erreichen, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Stumpf.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Stefanie Stumpf, herzlich willkommen in meiner Show. Ich freue mich sehr. Wir haben es auf halber Strecke geschafft. Du bist aus Dresden heute angereist, ich aus Hamburg. Wir sitzen jetzt hier in Berlin in einem sehr schönen Hotel. Wann bist du heute eigentlich aufgestanden?
Erstmal danke für die Einladung, lieber Alex. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Und heute bin ich aufgestanden, 8.30 Uhr.
Das finde ich gut. Das ist nämlich auch so meine Zeit. Frage, ist das für dich eine Zeit, wo du sagst, ja, das ist eigentlich das, was zu meinem Flow passt? Oder ist das zu spät schon fast oder bist du eher ein Early Bird? Wie ist da so dein Rhythmus?
Ich finde 8.30 Uhr eigentlich perfekt. Beim Dreh muss ich ja manchmal sehr früh aufstehen, also 6.45 Uhr. Das ist definitiv nicht meine Zeit.
Das ist dann
eigentlich alles, was
für dich
vor 7.30 Uhr ist, da möchte ich nicht abgeholt werden.
Ja, das kenne ich auch. Also der Horror ist für mich, wenn ich immer einen Flug ganz früh habe und irgendwie um 5 Uhr aufstehen muss.
Schrecklich.
Gibt nichts Schlimmeres
Horror
als das. Der absolute Horror. Liebe Stefanie, ich wollte mit dir heute sehr viel über das Thema Erfolgsstorys und Karriere sprechen und ich wollte einsteigen mit dem Beginn deiner Karriere, nämlich vor, hilf mir auf die Sprünge, ist es jetzt 25 Jahre her?
Das
wie
weiß
lange?
Ich selber manchmal gar nicht.
Ich glaube 1995 hatte ich recherchiert,
ja, genau,
dass du das erste Mal in, damals hieß es noch Stubbe, der Mann für jeden Fall.
Also Stubbe von Fall zu Fall.
Hieß es später, ne?
Weggefallen.
Ja, ja.
Das heißt nur noch Stubbe jetzt.
Okay. Ich hatte mich schon gewundert, das hieß in einer Recherche, das ist Stubbe der Mann für jeden Fall. Aber dann ist das irgendwie falsch.
Das
kannst du mal sehen, was im Internet steht.
Eben,
traue
eben,
keinem,
eben.
Keinem einzigen Satz, der da steht. Hat dein Papa Wolfgang tatsächlich so ein bisschen auch dein Faible für Schauspielern erweckt? Oder ist das einfach ein Zufall gewesen? Wie kam das eigentlich, dass du als junges Mädel dann da deine Karriere gestartet hast in dieser Serie?
An Karriere war damals auch noch gar nicht zu denken, sondern das war eher so, wahrscheinlich von meinem Vater so ein praktischer Gedanke. Aber er hat diese Reihe sozusagen angeboten bekommen und wäre ja dann jedes Jahr 8 Wochen lang einfach weg gewesen am Arbeiten. Und mein Vater ist ein großer Familienmensch und er möchte es natürlich schon, dass die Familie dabei ist. Und was gibt es dann Praktischeres, als wenn man die Tochter mal zum Casting schickt und mit viel Glück klappt das dann auch. Und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Und meine Eltern haben mich aber schon mit ganz früher Kindheit immer kreativ gefördert. Also ich bin, glaube ich, schon mit 3 oder 4 in den Chor gegangen und dann zum Tanzen, zum Klavierunterricht, zum Gitarrenunterricht. Und dann war dann, als ich dann 9 war, war das dann der Next Step, war dann eben mal es mit der Kamera zu versuchen.
Aber das finde ich ganz spannend, dass sozusagen dann, dass das ein Strike war, dass er sozusagen das miteinander verbinden konnte. Du hättest natürlich auch dann mitreisen müssen oder dabei sein müssen, aber wenn man natürlich dann das Kind noch beschäftigen kann am Set und sozusagen die ganze Zeit dann zusammen ist, ist natürlich dann perfekt. Weil
Absolut.
Das ist ja häufig ein Problem heutzutage, wenn man es hört, ne? Dass dann eben auch Schauspielerinnen, wenn sich die Männer nicht kümmern können oder irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen, dass es dann immer so ein Megaspagat wird und man sich immer zerreißen muss. Das
Absolut.
Ist natürlich echt schwierig.
Ja, war auch ein Geschenk, dass ich so früh eben die Möglichkeit hatte, mich auszuprobieren, ob mir das Spaß macht und ob mir das überhaupt liegt. Kann ja auch sein, ich habe da null Talent dafür. Und das war ein großes Geschenk, das mir mein Vater dann gemacht hat, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu diesem Casting zu schicken. Weil ich meine, also Casting ist schon notwendig. Du kannst ja nicht dein störrisches, untalentiertes Kind dann zwingen, vor die Kamera zu gehen. Und dann klappt das nicht. Das fällt dann ja auch auf ihn zurück. Also
Klar.
Von daher hat er sich dann auch von anderen Leuten das okay geholt.
Hattest du denn die ersten Jahre ab und zu damit zu kämpfen, dass es dann hinter den Kulissen heißt, naja, jetzt hat der Papa hier seine Tochter da reingeholt. Mag ja sein, dass die ein bisschen talentiert ist, aber es ist ja eigentlich auch ungerecht.
gerecht. Ne? Es gibt so viele andere auch begabte Kinder, wieso muss die denn jetzt ausreden? Also das sage ich natürlich überspitzt, ja, aber so, es gibt ja immer so ein paar böse Zungen. Hast du da irgendwie was mitbekommen oder war das gar kein Thema?
Also ich habe das als Kind habe ich es überhaupt nicht mitbekommen, diese Denkweise überhaupt nicht hatte. Später musste ich mich natürlich dann schon durchbeißen, auch gerade in der Schauspielschulzeit, um zu beweisen, ja okay, also ich mache den Job jetzt, weil ich da Bock drauf habe und vielleicht auch Talent und nicht, weil mein Vater sagt, ich soll das jetzt machen und mich da irgendwie reinschleust. Aber
das geht ja auch sowieso in die Hose.
Ich kann das auch verstehen, wenn jemand dieses Vorurteil hat, dass was weiß ich, bestimmte Rollen nur zugespielt werden, weil der Vater in der Öffentlichkeit steht. Ich verstehe, das ist naheliegend, das ist auch Neid. Kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das Menschen vielleicht haben, weil sie es auch gerne hätten oder ihr Kind gerne auch vor die Kamera möchte. Deswegen, ich bin da total fein mit und habe da nie groß rebelliert.
Nun ist es so, dass TV generell ja auch in einer Transformation ist. Es ist ja generell alles gerade am Umbruch. Mhm. Also die ganze Medienbranche verändert sich, auch TV verändert sich. Du hast ja tolle Produktionen, also der alte ist eine ganz sichere Sache. Wobei sicher ist nichts, hast du ja auch schon mal gesagt, da kommen wir auch noch später zu. Aber was mir auffällt, so diese Big-Budget-Produktion, Zweiteiler, du hast ja dolle Sachen gemacht, hilf mir auf die Sprünge kurz, der Turm und das Mädchen mit dem Smaragd.
Das Mädchen mit dem Smaragd, ja genau.
Fällt auf, dass da irgendwie die Budgets gekürzt werden, weil ich finde, das gibt's auch immer weniger, ne? So diese Big-Budget-Produktion, es wird viel, Serien werden produziert, aber so, dass das Produzenten sagen, hey, wir knallen da jetzt mal so ein Zwei-, Dreiteiler raus, ist das von mir eine falsche Interpretation? Oder würdest du auch sagen, ja, es verändert sich und es wird halt, vielleicht wandert es mehr zu Netflix oder zu Amazon. Wie siehst du das?
Also was das Budget betrifft, merke ich das eher daran, dass die Zeit, in der wir einen bestimmten Film fertigstellen müssen, einfach reduziert ist. Es gibt weniger Drehtage. Allerdings ist die Technik natürlich, also glaube ich zumindest, ich bin jetzt auch kein Profi darin, schneller geworden. Also ich selber merke es geringfügig, sage ich jetzt mal, aber... Also früher gab es zum Beispiel dauernd Partys. Also ich erinnere mich als Kind, dass es da ein Abschlussfest gab, in der Mitte ein Bergfest und am Anfang auch noch ein Warm-up und das war immer schön mit Buffet und Drinks und alle haben
da
gefeiert und zwischendurch
geklotzt.
Inzwischendurch gab es auch immer noch mal irgendwas. Ja. Das war dann eine unheimliche Großzügigkeit, die Filmbranche so hatte. Die habe ich noch mitbekommen. Das ist heute natürlich alles ein bisschen anders. Ja. Da kann der ein oder andere Schauspieler froh sein, wenn er überhaupt die Übernachtung bezahlt bekommt und
Ist wie gesagt überall. Also ich meine, schau dir die Musikbranche an, da hört man ja auch noch legendäre Geschichten noch aus den 90ern, dann irgendwie, selbst für eine Release-Party wurden dann mal eben zwei Jumbo-Jets gechartert und da wurde richtig geknallt, weil das Geld halt auch mega verdient wurde. Es war einfach eine ganz andere Zeit. Es hat sich total verändert heute und das fällt total auf. In Sachen Karriere, würdest du sagen, dass du vom Typ eine Frau bist, die gezielt auch ihre Karriere forciert und auf gewisse Strategien setzt? Oder bist du eher der Typ, der sagt, ich hab mich da irgendwie freigestrammelt, bin da drin im Business und dann schaue ich mal, wie der Flow ist und wo mich das hinführt? Oder sagst du, nee, ich mache mir schon meinen Plan und hab da so meine Steps und arbeite gezielt an Dingen, die ich umsetzen möchte?
Na, ich bin da schon sehr fokussiert. Also ich lass mich da nicht treiben und guck mal, welche Welle ich dann mitnehme, sondern ich habe schon grobe abgesteckte Punkte, die ich gerne erreichen möchte. Und ich weiß, dass da bestimmte Zwischenstufen notwendig sind und dass ich nicht alles auf einmal kriege und auch nicht auf einmal kriegen will, denn ich möchte gerne ein Fundament haben, was lange währt und nicht nur einmal hoch und dann verbrennt man und ist weg. Und ich denke, das habe ich dadurch ja, wie gesagt, schon wie viele Jahre, 27 Jahre, glaube ich, in dem Business jetzt bin, doch ganz gut hingekriegt, dass ich auch bei geistiger Gesundheit meinen Job noch ausführen kann und nicht auf irgendwelche Substanzen angewiesen bin.
Ja gut, ich meine Substanzen, das kann man jetzt mit dem Augenzwinkern sagen, aber es ist ja tatsächlich so, das höre ich auch immer wieder raus bei Interviews, dass es ist manchmal ein verdammter Druck und ganz egal, ob du jetzt als Schauspielerin arbeitest, ob du in der Musikbranche arbeitest, wenn du im Fokus,
nehmen sich zu wichtig.
Das einmal
ist das Problem.
Aber du, ja, das ist auch eine gute Sichtweise.
Klar, Druck. Jeder muss irgendwie für seinen Job, für den er bezahlt wird, muss er eine bestimmte Leistung bringen. Und im kreativen Beruf kann das natürlich sein, weil man da auch unheimlich mit sich selber ja nur beschäftigt ist und sich nur selber reflektiert und immer wieder zweifelt, dass da vielleicht der eine oder andere vielleicht auch aus mangelnder Liebe in der Kindheit, ich weiß es nicht, gibt verschiedene Gründe, dann meint, er muss sein Ego irgendwie anderweitig noch pushen, um die Leistung da zu bringen. Da bin ich überhaupt nicht anfällig für.
Das finde ich nämlich auch, ich habe dich ja auch schon mehrfach getroffen und ich finde es bei dir extrem erfrischend, dass du wahnsinnig unprätentiös bist, dass du einfach in dir ruhst und nicht, also gar nicht so dieses Gefühl auch ausstrahlst, ich bin jetzt hier super wichtig oder Diva, obwohl du ja wirklich auch eine tolle Karriere schon zurückblicken kannst. Würdest du sagen, das ist bei dir einfach so eine Wesensart oder kann man das auch gezielt steuern, dass man auf dem Teppich bleibt und sagt, ich bin gar nicht so wichtig, weil du sagst ja, viele nehmen sich halt immer wahnsinnig wichtig, ganz egal in welcher Branche, ne? Da können wir alle möglichen Beispiele für sagen.
Ich bin eigentlich sehr demütig erzogen worden, also das liegt natürlich auch an meinem Familienumfeld. Ich weiß die Dinge, die ich habe, machen darf, sehr zu schätzen und weiß eben auch, dass es morgen vorbei sein kann und deswegen genieße ich es einfach und habe von Grund auf mir eben von meinem Vater auch viel abgeschaut, was Respekt Menschen gegenüber ist, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, dass eben jeder gleich wichtig ist und man selber nicht der Wichtigste oder die Wichtigste. Und das habe ich, so bin ich aufgewachsen.
Also schon auch Konditionierung durchs Elternhaus.
Weil das ist für mich einfach selbstverständlich.
Ja, wobei es, glaube ich, nicht immer, man kann es nicht immer nur aufs Elternhaus schieben, ist vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber ich glaube, es hat auch was mit dem Typ zu tun. Ich glaube, dass auch Menschen, die ganz demütig erzogen werden, trotzdem manchmal das in der Genetik drin haben, dass sie durchdrehen und dass sie dann durch den Ruhm und durch die
vielleicht
Bekanntheit.
Vielleicht passiert das bei mir noch.
Wer weiß. Ne? Wer weiß. Aber du sagst, du bist fokussiert. Hast du denn vielleicht Tipps oder einen Tipp, wie man Ziele durchsetzen kann? Weil ich glaube, das ist ein
Aufschreiben.
Problem. Also du hast eine Backe, also du schreibst dir Ziele
richtig
auf.
Richtig, aufschreiben.
Ja.
Aufschreiben und abhaken. Und diese Ziele, also wirklich, man muss es visualisieren. Freundinnen von mir, die machen sich Vision Boards und so, weil sie da eben auch viele Bücher drüber gelesen haben, mit Fotos, mit Bildern und wie sie ihr Leben so gestalten. Da ist manchmal ein Partner drauf, ein Kind oder eben Geld, Auto, Uhr, keine Ahnung, das je nachdem, was man möchte oder eine Karrierestufe.
Ja.
Die Zeit hatte ich bisher nicht mehr, Sachen aufzukleben und hinzuhängen. Aber ich habe schon einen groben Plan und bin natürlich trotzdem offen für Zufälle und Seitenwege, aber ich habe das, ja, ich habe das schon so ein bisschen aufgeschrieben, wo ich irgendwann landen möchte. Auch in meiner Hybris gedacht, ne? Also man muss ja die Ziele immer ein bisschen höher stecken, als sie dann vielleicht passieren.
Ja, ich meine, du hast ja nun auch mehrere Karrieren, also sehr spannend finde ich eben auch deine Musikkarriere. Aber nochmal, du sagst Bücher, würdest du sagen, dass du auch da gezielt auch mal Ratgeber in der Vergangenheit gelesen hast? Kannst du da ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen? Irgendwie vielleicht auch einen Tipp sagen, das hat dir echt was gebracht, weil ich höre es immer wieder, ich traue dem immer nicht so richtig. Ich denke, ich fange dann an, lese ein paar Seiten und denke, nee, da komme ich nicht so rein. Aber ich höre immer wieder, dass es einem wirklich was bringen kann. Sei es nur ein Klassischbuch oder ein Hörbuch, dass man da Inspiration tanken kann. Hast du einen Tipp?
Also Lewis House hat einen Podcast, den ich regelmäßig höre, der mich sehr motiviert hat, der eben auch Karriere und Karrierewege in Form von Interviews beschreibt und auch sein Weg ist sehr speziell. Und was ich daraus gelernt habe, ist einfach Geduld und Ausdauer und einfach auch zu akzeptieren, wenn es mal nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ich überlege gerade, wie das Ding heißt. Komme ich gleich nochmal drauf. Also Lewis House, Lewis, H-O-B-E-S.
Also ist ein Engländer, Amerikaner?
Ist ein Amerikaner, genau. Ein cooler Typ. Ansonsten, ja, Bücher gelesen. Ich habe einmal so ein Buch mir irgendwo bestellt vom Stern. Das hieß ... oder Treiben lassen. Das war mir zu studentisch. Da war ich dann schon zu weit nach der Schauspielschule. Ich hatte natürlich nach der Schauspielschule auch so ein Loch. Das ist ja nicht so, dass ich dann ins Festengagement gegangen bin am Theater, sondern ich habe mich fürs Freischaffendsein entschieden. Und da flatterten jetzt die Rollen nicht so rein, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte und hatte unfassbar viel Zeit. Und das habe ich dann halt mal gelesen. Und da ist aber jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist unterbewusst was hängen geblieben, aber ich könnte jetzt kein Zitat daraus nennen. Aber ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema sehr ausführlich beschäftigt.
Du bist auf jeden Fall empfänglich und sagst auch, da ist tatsächlich auch was, steht was drin. Also man kann aus diesen Ratgebern was für sich rausziehen.
Ich lese grundsätzlich eigentlich nur Sachbücher. Also sehr wenig, also ich mag Literatur, habe ich ja viel in der Schauspielschulzeit auch gelesen und so, aber ansonsten versuche ich schon, die Ratgeber bringen mir schon viel, auch so ganz simple menschliche Ratgeber, wie man einfach, how to be friends, also wie man einfach ein guter Mensch sein kann und über Psychologie, das interessiert mich sehr und da habe ich mir so einige Stunden damit verbracht, das durchzulesen.
Du hast gesagt, ein Tipp: dranbleiben und nicht aufgeben. Also das finde ich ist sehr wichtig, weil da erkenne ich mich selbst auch mal drin, dass man zu schnell auch aufgibt. Und ich habe auch mir mal aufgeschrieben, never give up and stay positive. Das und das ist vielleicht ein bisschen, das hört sich total klischeehaft an, aber es bringt was, weil man merkt, wenn du zu schnell aufgibst, dann klappt es eben auch nicht. Und wenn du merkst, ich bin da jetzt 3 Jahre dran und nach 3 Jahren und einem Monat klappt es dann irgendwann, dann merkt man, da ist tatsächlich was Wahres dran an diesem Spruch. Auch wenn man, naja, das ist immer das Gelaber, ne? Und wer soll daran glauben? Aber würdest du das auch bestätigen? Hast du
bei der Musik
habe
ich das oft. Also bei der Musik, wenn ich irgendwie zum 10.000. Mal was umschreiben muss oder einfach nicht weiterkomme, dann habe ich so meine wütenden 30 Minuten und schmeiß alles in die Ecke und sage, ich mache nie wieder was. Ich brauche das ja auch nicht. Ich habe ja eh meinen eigenen richtigen Job.
So. Aber es sind nur 30 Minuten. Das sind nicht irgendwie 3 Wochen oder
Gott
so. Das geht relativ schnell.
Genau. Gott sei Dank sind das wirklich nur 30 Minuten und dann irgendwie mache ich was anderes und dann ist die Motivation wieder da und manchmal auch stärker als vorher, wenn dann der Knoten wieder gelöst ist. Man muss dann sich einfach mal kurz mit was anderem beschäftigen.
Stichwort Motivation. Du hast gesagt, du schreibst Dinge auf, du visualisierst, aber gibt es noch andere Tools, wie du dich selbst motivierst, wenn du es mal nötig hast? Weil auch das ist, glaube ich, eine mentale oder eine Wesensfrage. Ich persönlich tendiere leider dazu zu sagen, das Glas ist immer halb leer, obwohl es eigentlich bei mir fast überläuft. Also man sieht das Glück gar nicht häufig.
Ja, aber ist normal, oder?
Wobei es ist eigentlich schade, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache der also unserer westlichen verwöhnten Welt, dass wir immer noch höher, immer schneller weiter und in anderen Ländern sind sie mit viel weniger dankbar.
Das stimmt.
Oder glücklich. Also wie motivierst du dich und würdest du sagen, für dich ist das Glas immer voll oder ist es bei dir auch phasenweise?
Ich habe auch Phasen, wo ich, wo mir die Motivation sehr viel Energie kostet, aber dann mache ich wirklich einfach komplett was anderes. In dem Bereich, wo es gerade nicht so funktioniert, dann schiebe ich kurz mal beiseite und kurz meine ich wirklich eigentlich nur maximal 2-3 Tage. Also wir reden eigentlich meistens eher von einer halben Stunde, wirklich. Und
aber Reset, Kopf frei kriegen oder wie kann man
das
vorstellen?
Ja, dann gehe ich spazieren, gehe joggen zum Beispiel oder ich reagiere dann meistens recht trotzig und sage, jetzt will ich einfach nie wieder ein Lied schreiben. So. Jetzt will ich nicht mehr, es geht nicht mehr, ich habe keine Lust mehr und schieb's weg und mach Handy aus und will dann auch nicht erreichbar sein, wenn irgendjemand, der das dann mit mir klären will. Ja. Und dann geht das aber wieder. Also das sind wirklich eigentlich nur 30 Minuten und dann habe ich einfach die Disziplin, mich wieder ranzusetzen. Weil dieser Moment, wenn der Knoten gelöst ist und das Ergebnis dann da ist, das ist so ein Glücksgefühl für mich. Das ist vielleicht so, danach bin ich vielleicht so ein bisschen süchtig, nach dem Punkt, das Problem gelöst zu haben. Und deswegen mache ich dann weiter.
Das pusht einen ja auch, ne, wenn man sagt, hey, und es geht eben doch irgendwie. Und irgendwie fügen sich häufig auch Dinge am Ende positiv zusammen. Manchmal leider auch nicht, muss man sagen. Ja. Es gibt nicht immer ein Happy End, aber auch das gehört zum Leben dazu.
Aber was ein Tipp kann ich geben, wenn du auch viel unterwegs bist, im Zug zum Beispiel oder im Auto, höre ich mir Musik an, die mich entspannt oder die mich motiviert und dann stelle ich mir schon vor, dass ich das, was ich mir wünsche, erreicht habe. Und dann habe ich dieses Gefühl schon mal, freue mich und dann irgendwie, das motiviert mich dann. Das ist totale Tipp. Motivation, weil der Körper, glaube ich, erinnert sich dann an dieses Glücksgefühl in dem Moment, wo er arbeitet vielleicht und dann komischerweise, wenn man es dann erreicht hat, freut man sich gar nicht mehr so. Das habe ich erlebt.
Das hast du dann
die Beispiel? Vorgestellte Freude im Kopf ist manchmal viel größer, als wenn es dann ist, weil es so viel Nerven gekostet hat.
Hast du dann konkretes Beispiel vielleicht?
Wenn so ein Film oder so, wenn der dann zu Ende ist oder so, dann denkt man so, jetzt müsstest du ja dir totalen Stein vom Herzen fallen, aber irgendwie ist man noch so im Limbo und so hin und her gerissen und kann sich, weiß noch gar nicht, ob man sich freuen soll oder ob man doch noch irgendwo einen Punkt findet, der einen unzufrieden stimmt, weil irgendwas nicht so funktioniert hat.
Also würdest du sagen, die Macht des Geistes, Mindset ist nicht zu unterschätzen. Man kann sich selbst auch auf positive Gedanken bringen und man kann das auch trainieren. Also kannst du das auch trainieren? Also das ist eine Sache, glaube ich, wenn du das schulst und perfektionierst, dass du dann auch wirklich dich schnell auf andere Gedanken und positiv wieder verändern kannst vom Mindset.
Das ist, glaube ich, ganz natürlich wichtig, nicht immer. Also wenn man traurig ist, dann ist man einfach traurig und das ist okay. Da gibt es dann Freunde, die man anrufen kann, die einen dann auf andere Gedanken bringen. Und dann braucht man einfach ein bisschen Zeit und das ist auch richtig, man kann nicht alles verdrängen, also sonst häuft sich da so ein Riesenhaufen an.
Das stimmt, das ist so eine Männersache leider. Also bei mir Gott sei Dank nicht, aber das höre ich immer wieder raus, dass Frauen da einfach, glaube ich, es leichter sich selbst machen, auch das zuzulassen, auch Schwäche zuzugeben, zu sagen, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. Für Männer ist das immer noch ein Ding. Also es bricht, aber es wird bricht, schon besser, ein, bis, wie ich so erlebe, ein bisschen auf, ja, aber ist noch ein relativ langer Weg.
Ja, und die flüchten sich dann auch eher ins Glas.
Ja, dann machen die noch mehr Sport oder ja, sagen, genau, jedenfalls Sport, halt genau. Immer noch diese Konditionierung ist, Männer, richtige Männer haben eigentlich keine Probleme oder die machen das mit sich selbst aus, das kriegen die selber gebacken, die müssen nicht.
Ich muss aber jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde schon, also ich wünsche es mir auch bei mir und ich bin da auch, glaube ich, auf einem guten Weg, bestimmte Dinge ist es auch gut, wenn man die mit sich selber ausmacht.
Das stimmt.
Man muss sein Umfeld nicht immer mit jedem Scheiß belasten und manchmal haben die auch nicht die Kapazitäten und haben auch ihre eigenen Probleme. Da sollte man vielleicht, bevor man seinen Ballast den übergibt, vielleicht mal fragen, sorry, hast du überhaupt die Kapazität, mir jetzt zuzuhören und mein Problem zu empfangen? Und ich muss auch sagen, ich finde es nicht ganz unsexy, wenn ein Mann die bestimmte Dinge mit sich selber klärt und auch eine emotionale Festigkeit hat.
Das sowieso, klar. Nur
wenn der
eben,
die ganze Zeit so reagieren würde wie ich, dann würde ich durchdrehen.
Du hast schon deine Musikkarriere erwähnt. Es ist zwar auch schon in den Medien häufiger jetzt Thema gewesen, aber ich glaube, viele überrascht es weiterhin. Die haben immer noch nicht auf dem Radar, dass du tatsächlich eine erfolgreiche Songwriterin bist. Da muss ich jetzt aber auch nochmal ganz doof fragen, schreibst du die Texte für die Künstlerinnen und Künstler oder machst du auch die Musik?
Das
Sorry,
ist
wenn
unterschiedlich.
Das eine doofe Frage ist. Ne? Also machst du beides? Also bist du, das ist ja dann
also
noch
Also das ist ganz unterschiedlich und ich habe auch unterschiedliche Teams, die dann unterschiedlich mit mir zusammenarbeiten. Und am liebsten habe ich es eigentlich, man schickt mir das Instrumental und ich mache den Text dann da drauf. Das ist für mich das bequeme Arbeiten von unterwegs. Das kann ich von überall her machen. Der häufigste Weg ist natürlich, ich habe irgendwie eine Idee, ich habe einen Text, ich habe eine gewisse Klang- oder Soundvorstellung und gehe dann, in dem Fall ist es in Hamburg, mit Patrick Salmi und Alex Redfisch zusammen ins Studio, in den Boogie Park Studios und sage dann, könnt ihr hier irgendwas basteln? Und die sitzen dann an dem Computer oder an ihrem kleinen Board und hämmern da mal was rein und dann kommt man irgendwie rein. Es ist dann so hinprobieren.
Ja. Also die beiden sind ein Produzentenduo. Sorry, wenn ich manchmal etwas doof nachfrage. Oder sind Künstler, die ich kennen müsste, aber nicht kenne?
Das sind Produzenten, einer davon ist mein Ex-Partner, mit dem ich lange in Hamburg gelebt habe. Und der kennt mich
Hätte
so
ich eigentlich
gut.
wissen müssen als alte Galatante, aber da habe ich jetzt voll abgelust, habe ich vergessen. Aber
ja, auf jeden Fall ist es immer ein sehr schönes Arbeiten mit denen.
Alles klar. Ich meine, bekannt war es natürlich durch Herzbeben für Helene Fischer, der ja auch ein richtiger Knallerhit war. Michelle habe ich gelesen. Hast du noch andere Beispiele? Weil ich finde das wirklich eine sehr spannende Sache, dass du ja sowohl eine erfolgreiche Schauspielerin bist, als auch in diesem Bereich, der ja auch wirklich sehr anspruchsvoll ist. Also das darf man ja überhaupt nicht unterschätzen. Also einen Songtext zu schreiben, ist, glaube ich,
ja,
einer der größten
Herausforderungen.
Total, ne?
Derweil ist es sehr schwierig, eine ins Ohr gängige Melodie mit einem nicht ganz so platten Text hinzukriegen. Ja. Das ist deutlich, das ist ähnlich auch wie im Film. Eine gute Komödie ist manchmal auch wesentlich schwerer als Drama und da den Hauptdarsteller die ganze Zeit durchheulen zu lassen. Ja. Das ist sowohl schauspielerisch als auch dramaturgisch manchmal nicht unbedingt die größere Kunst als eine gute Komödie, also finde ich zumindest.
Absolut,
und ähnlich ist es im Schlager. Allerdings habe ich da wirklich, also langsam vergeht so ein bisschen das Gefühl, aber ich habe schon immer gedacht, ich bin eigentlich ja noch im Praktikum und habe überall einfach nur gut zugehört und aufgepasst und war sehr wach und habe manchmal komische Einfälle, wo ich schräg angeguckt werde, aber die Menschen, die mich verstehen, wissen das dann irgendwie gut umzusetzen das macht mir halt dann Spaß, weil man die Regler in der Hand hat. Beim Film bin ich so angewiesen auf Kamera, Regie, Schnitt, Licht und habe überhaupt kein Mitspracherecht, wie das Endprodukt am Ende zusammengefriemelt wurde. Da muss ich mich dann einfach mit abfinden und in dem Fall bei der Musik ist es so, dass ich halt bis zum Schluss dabei sein kann, bis man es dann halt dem Künstler abgibt, der natürlich auch nochmal seine eigene Note damit reinbringt, aber dann gebe ich das Baby ab und dann ist es damit ist dann gut. Und das macht mir halt Spaß bei der Musik. Und ich finde das auch unheimlich bereichernd, dass ich immer zu wissen, dass ich nicht nur auf die Filmwelt angewiesen bin. Sowohl auf die Leute, die da arbeiten, als auch auf die Jobs, die mir da mehr oder weniger angeboten werden. Und deswegen finde ich so ein zweites Standbein oder wie die Moderation vielleicht dann jetzt das dritte Standbein wirklich wichtig und erfrischend, damit ich nicht immer verzweifle, wenn ein Weg nicht funktioniert.
Das ist heute wichtiger denn je. Ich glaube auch generell die Fähigkeit, sich immer mal wieder selbst zu hinterfragen und neu zu erfinden. Also einfach auch dieses Offenbleiben. Viele bleiben gerne in ihrer Komfortzone und würden gerne ihren Job 40 Jahre durchziehen. Ich glaube, das wird sich in der Zukunft immer mehr verändern, also weil sich alles so weit entwickelt. Ich möchte aber nochmal zum Thema Musik zurückkommen, weil Name-Dropping. Natürlich, Helene Fischer ist weiterhin der größte deutsche Star. Max nochmal sagen?
Nicht
also
Michelle, nur deutscher Star, würde ich sagen.
Ja, generell,
ne?
Ich wollte sagen, aber sie ist ein Megastar. Michelle,
Brink habe ich auch noch, witzigerweise. Ja. Ich habe so ein paar auf der Liste gehabt, die ich so aus Spaß einfach, für die ich gerne mal schreiben wollte.
Ja.
Momentan habe ich wieder so viel Dreharbeiten, dass ich nicht so wirklich dazu komme, für andere zu schreiben. Ich war auch während Corona, habe ich viel geschrieben. Allerdings Kein für keinen speziellen Künstler. Ich tue mich dann manchmal mit bestimmten Songs, an denen ich hänge, noch ein bisschen schwer, die dann wegzugeben. Weil mal gucken, was ich vielleicht mal in Zukunft mache. Und deswegen packe ich die erstmal zur Seite und guck ganz genau, also, was ich weggebe.
Ich höre raus, du musst dann auch mal Projekte ablehnen, weil du einfach gar nicht die Zeit hast, diese Songs zu schreiben. Du
kriegst
Angebote, sonst sagen, sorry Leute, ich dreh.
Ja, witzigerweise
ist
das echt
ein Luxusproblem.
Ja, das ist voll lustig. Vor allen Dingen sind das dann manchmal Künstler, die habe ich als Jugendliche mit 14, 13 oder so gehört.
Ja.
Und die fragen dann, ob wir mal zusammen schreiben. Und ich denke immer, wieso will der denn jetzt mit mir schreiben? Der weiß doch gar nicht.
Kannst du
der
da Namen, doch, der darfst kann, du darüber reden? Also,
kann ich da,
Bernhard Brink hast du
nein,
nicht als
13. Nein, Bernhard Brink nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber so, die ich so in meiner Jugend so Popmusiker gehört habe, wo ich denke so, ach krass. Aber ich kann mich halt, der Tag hat leider nur 24 Stunden.
Klar,
und ich brauche halt, bin jemand, ich brauche viel Schlaf. Und also zumindest irgendwie so 9 Stunden fände ich schon ganz gut. Oder 8,5.
Das ist krass.
Oder 8,5.
Und sonst.
Ich krieg sie ja nicht.
Ja,
das ist das Problem. Ich wünschte mir die 8,5, 9 Stunden. Aber krieg ich nicht.
Du bist halt noch jung. Also, wenn du älter wirst, brauchst du weniger Schlaf.
Ja, darauf hoffe ich. Das ein was Positives beim Älterwerden. Nicht mehr so viel Schlaf. Ja, aber man kann sich dann halt wirklich nicht teilen. Ja,
klar, muss ich das fragen. Klatschig. Helene Fischer, hat man dann mit ja auch mal Schnittmengen gehabt für die Produktion? Oder ist das mehr so ein naives Bild, dass man sagt, nö, also die schreibst halt für sie, aber letztendlich, Stefanie Stumpf, ja, die trifft man mal irgendwie bei einer Party. Hast du die mal kennengelernt? Oder
ja, also ich habe Helene auf jeden Fall kennengelernt. Und das war aber dann, also ich kannte sie noch ganz früher, waren wir mal gemeinsam bei der Goldenen Henne als Newcomer nominiert und sie hatte natürlich gewonnen.
Wo sie sozusagen noch bei Florian da, ne, in der Show mal war.
Genau,
ne,
und da habe ich sie auf jeden Fall kennengelernt und habe ihren Erfolgsweg und schon sehr lange verfolgt und immer auch bewundert. Und nicht umsonst kam dann natürlich mein Wunsch, für diese Künstlerin mal einen Song zu schreiben. Und dann im Zuge der Veröffentlichung hat man sich dann natürlich bei der NDR-Talkshow oder auf dem einen oder anderen, beim Eurovision Song Contest, also, hatte sie auch in Hamburg dann den Song gespielt, ist man sich immer mal wieder begegnet und das ist auch immer sehr schön. Ich habe mich immer sehr gefreut, weil die ist echt, die hat so ein ganz spezielles Wesen, wenn die zur Tür reinkommt. Also es ist schon eine Aura um diese Frau und ich finde die toll als Wesen und auch als Karrierefrau. Sehr spannend. Vielleicht kriegst du die auch mal dann in
Du, das ist natürlich, danke dir, das ist natürlich auch auf meiner Bucketlist. Aber Lene ist so groß gerade, ist das auch eine Option, vielleicht dann nochmal das zu wiederholen? Weil ich habe gehört, jetzt ist ja eine Schar von Autorinnen und Autoren schreiben ja fürs Album. Kannst du da was sagen, ob du da vielleicht, oder ist das so top secret,
natürlich
dass du da wieder auch im Rennen bist vielleicht und wir noch die Daumen drücken
also
können?
Also es sind, ich weiß nicht, wie viele Songs da
sind. Ich wollte sagen, hunderte.
1500 oder sowas sind es. Ich weiß nicht. Vielleicht sind es auch mittlerweile schon mehr, weil jeder schreibt natürlich und
jeder will aufs Album,
ist ja klar. Für viele ist es natürlich auch die Haupteinnahmequelle. Deswegen ist ja eigentlich wahrscheinlich total ungerecht, dass jemand, der hier einfach so, dass man nebenbei macht.
Will
dann,
die eigentlich ihr nicht stumpf, ne?
Dann die letzte Single hatte. Das, also deswegen, ja, ich habe natürlich auch wieder für Helene was eingereicht und ob daraus dann was wird, ich weiß es nicht.
Ich hoffe und wünsche es mir. Ganz fest die Daumen, dass es klappt.
Ja.
Letzte Frage zum Thema Musik. Wie kam das eigentlich? Hast du schon auch als junges Mädchen so diese Musikalität gehabt oder bist du da reingewachsen? Weil das kommt ja nicht von ungefähr. Also ne, du hast eine Schauspielkarriere, aber das fällt ja nicht einfach so vom Himmel, dass jetzt auf einmal mich hat die Muse geküsst und ich schreibe jetzt hier Songs. Und das muss ja irgendwie auch gewachsen sein.
Ein bisschen war es schon so. Ja. Also ich habe mit 3 natürlich an, hat meine Eltern mich gefördert und wie ich schon gesagt habe, ich war im Chor, dann habe ich Gitarrenunterricht und Klavierunterricht
also
und Gesangsunterricht, genau, im Rahmen der Schauspielausbildung gab es dann natürlich auch die ganzen Förderungen mit Stimme und so weiter. Also ich habe mich immer als ganz Körperwesen da gesehen und nicht nur, wir spielen jetzt hier bis zur Brust und es ist fürs Fernsehen, sondern Musik hat mich immer interessiert und war immer eine Leidenschaft von mir, aber das Songschreiben habe ich wirklich nur, weil ich es mir vorgenommen habe zu tun und einfach mal machen. Also ich habe da nichts gelesen vorher, ich habe es nicht geübt und ich habe auch nicht irgendwie, ich habe mich einfach, ich hatte damals bei den Bergrettern gespielt und ich habe damals, doof wie ich war, die Zeit nicht zu nutzen gewusst, wenn ich mal frei hatte. Das heißt, ich war in den Bergen und habe die Welt nicht verstanden, was soll ich denn verdammt nochmal in der Natur. Mir ist tot langweilig. Also habe ich mir so einen Kontakt geknüpft mit irgendeiner Gemeinde, die in ihrem Gemeindehaus ein Klavier stehen hatten, in so einem riesen Raum. Und da bin ich halt aufgestanden und gefrühstückt und bin dann dahin und abends wieder zurück und habe dann halt angefangen, Songs zu schreiben. Aber damals noch natürlich noch nicht für Helene, soweit habe ich noch nicht die Hybris hatte ich noch nicht, sondern habe das für mich gemacht, weil ich damals Angebote von Plattenfirmen hatte und aber gesagt habe, wenn ich das mache, dann mache ich das halt selber. Und
also
zwar schreibe ich selber.
Sorry, von Plattenfirmen, dass du selber auch dann singst, dass du halt sozusagen als Musikstar
gefeatured. Ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Das kommt noch bald, ne? Die ersten Alben und CDs mit Stefanie, wer weiß, ne?
Ja, genau.
Du sagst ja, du bist offen für alles.
Ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, okay, das finde ich alles sehr spannend, aber ich möchte jetzt nicht Songs von anderen singen, das ist unauthentisch, weil eine singende Schauspielerin braucht kein Mensch, also schreibe ich einfach selber mal Songs und probiere das und habe das auch gemacht und habe das dann nochmal eine Weile ruhen lassen, habe den Vertrag dann sogar bei einer Firma unterschrieben und habe dann trotzdem Schiss bekommen, das selber zu machen und habe dann eben überlegt, naja gut, dann ich mache das jetzt. Abends saß ich alleine, weil ich habe mich in meiner Zeit, wo ich dann nicht mehr gedreht habe, ich war bei den Bergrettern dann weg und kam auch nichts Neues und musste meine Zeit irgendwie füllen. Erst habe ich so Kolumnen geschrieben für die Rheinzeitung, um mich da irgendwie kreativ zu beschäftigen. Und habe ich gesagt, okay, heute Abend, ich fange jetzt an, ich schreibe jetzt einen Song für Helene Fischer. Alle haben natürlich gedacht, bist du bekloppt, nie im Leben und das bist was, und haben gelacht.
Kurz
selbst
mal,
mein Freund damals hat mich ausgelacht.
Welches Jahr, 2012, 13?
2014 habe ich es geschrieben. 2014 habe ich es geschrieben und wurde eigentlich nur belächelt. Aber den Druck habe ich dann gemacht, indem ich den Manager einfach angerufen habe und gesagt, hallo, hier ist die Stefanie. Sag mal, kann man hier eigentlich auch für Helene was schreiben, wenn man da, also einfach so, oder gibt's, wie funktioniert das? Gibt's da jemand, der das macht? Und oder darf man auch als Fremder? Ja, darfst du. Und damit war der Druck natürlich da, weil jetzt hatte ich ja das Go und jetzt erwartet man auch, dass da irgendwann mal was reinflattert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das dann gemacht und habe als Geburtstagsgeschenk von meinem damaligen Freund dann bekommen, dass wir das mal aufnehmen. Und das war dann halt Herzbeben. Und er hat das dann ganz toll arrangiert noch und hier und da. Und dann irgendwann, nachdem wir getrennt waren, habe ich es dann irgendwann 2 Jahre später, da hat er dann wahrscheinlich einen Anruf bekommen, dass
aber
das Ding bei Helene gelandet ist.
Finde ich sehr inspirierend, was du jetzt erzählst, weil auch da wieder, man macht sich das Leben manchmal selbst so schwer und denkt immer, was könnte sein, und findet sich einen Knoten ins Gehirn, anstatt einfach zu machen. Du sagst, du hast einfach den Manager angerufen und sagst, mir doch egal, sollen sie doch alle lästern und versuchen, mich da auszubremsen, weil das passiert ja immer, wenn du irgendwie eine geile Idee hast. Es gibt immer die Hater, die Neider, die sagen, ach, lass du keine Chance und das ist doch alles Bullshit und kannst du das überhaupt? Und du blamierst dich ja. Aber wenn du davon überzeugt bist, würdest du sagen, ja, just do it, mach
cool.
Es.
Also mein Bruder hat auch nur, und hat so sich totgelacht und so, weil es großer Helene Fischer-Fan, lass mal reden. Mein Vater so, okay, der hat schon, hat man schon gemerkt, meine Eltern trauen es mir schon zu, aber wissen noch nicht ganz so, wo das hinführt. Aber meine Nichte hat von Anfang an dran geglaubt. Yeah. Und war die Erste, die den Songtext dann auswendig konnte und mitsingen konnte.
Also du bist ein Mensch, der auch bereit ist, mehrgleisig zu arbeiten und das auch gut und wichtig findet.
Beruflich.
Genau,
ich bin betont beruflich.
Ich nüche. Also ich finde, der Trend geht zum dritten Mann, aber da können wir später noch drüber reden. Also das ist ja auch eine Kunst. Du musst ja auch geistig beweglich sein. Viele sind das nicht. Viele wollen halt im Grunde ihr Leben durchchoreografieren und möchten gern, dass alles von vorn bis hinten durchgeplant ist. Und das Leben ist leider nicht immer planbar. Würdest du sagen, dass du da schon auch ein Talent für hast, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen und auch mal ins kalte Wasser zu springen? Oder musstest du das lernen? Wenn ja, wie hast du das geschafft?
Also ich hatte ja das große Ziel vor mir immer, zu sagen, okay, es gibt 1000 Schauspielerinnen auf dieser Welt, wie unterscheidest du dich von denen, die da mal irgendeinen New Faces Award bekommen, oder da die große Hauptrolle? Die Zeit, da ich schon so klein angefangen habe, gehörte ich schon so zum Inventar, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ich war also nirgendwo mehr was Neues und war nicht mehr gehypt und das war einfach so normal. Ich hatte immer zu tun, aber ich habe gemerkt, irgendwas fehlt mir. Ich möchte einfach nicht, ich traue es mir eigentlich gar nicht auszusprechen, weil es super arrogant ist und weil es richtig scheiße vielleicht ist. Aber das, wenn man das mal hier unter uns so sagen darf.
Ja, wobei unter uns ist es ja nicht. Ja, ein paar Leute werden zuhören, liebe Stefanie.
Naja, ich versuche es mal so auszudrücken. Ich formuliere mal nur mein Ziel.
Ja.
Ich gebe mich nicht damit zufrieden, mit der Schauspielerei nur mein Geld zu verdienen. Ich möchte mit der Schauspielerei gerne irgendwie, also mit dem Namen Stumpf, den mein Vater schon so geprägt hat, ich möchte das gern weiterführen und ich möchte, dass das so ein Brand ist, dass man weiß, Stefanie Stumpf, das ist die kann ich irgendwie vereinordnen, die macht das und das und das. Und ich würde halt gerne nicht immer nur Zuspieler sein, sondern ich möchte gerne Dinge in einer Leading Role halt haben und Dinge in der Hand haben.
Ja.
Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist und dass das viele nicht können und weil es die Möglichkeit alles nicht gibt. Und das ist ja auch ein oft Scheißberuf, den man sich da ausgewählt hat. Aber ich habe mir das als Ziel gesetzt. Ob ich das dann so erreiche, ist immer noch eine andere Sache. Aber man braucht ja dieses Ziel, um wenigstens ein Stück ranzukommen. Ich habe gemerkt, auf dem Weg, wie ich das jetzt mache, ich habe jetzt in dem 2 Drehtage in 365 Tagen gehabt. Das funktioniert so nicht für mich. Also ich muss auch irgendwas anderes machen.
Also du hast dann auch so eine innere Unruhe und langweilst dich schnell, weil das hört man ja auch mal wieder so. Ja. Also jetzt gar nicht negativ. Menschen, die einfach immer wieder hungrig sind nach neuen Dingen und die Dinge auch ausprobieren wollen, die eben auch so einen gesunden Spieltrieb haben, die gar nicht unbedingt den Erfolg erzwingen, der kommt dann von alleine, genau. Aber sie haben Bock auf was Neues und wollen einfach sehen, was funktioniert.
Genau.
Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich unglaublich inspirierend ist, aber viele haben eben diese Ängste und lassen sich blockieren durch negative Stimmen, dann fragen sie ihren Freundeskreis, jeder quakt durcheinander, sagt, lass mal lieber und dann machen sie es nicht und du machst dein Ding.
Angst ist ein scheiß Berater, es kann ja nichts passieren. Selbst wenn ich jetzt einen ganz grottenschlechten Song eingereicht hätte bei Helene Fischer und die sagen, Stefanie, lass mal gut sein, dreh mal deinen Vorabend, dann hätte es, wäre auch okay gewesen, so. Aber
das ist natürlich, du brauchst eine Stärke für, weil ich glaube, davor haben auch viele Angst. Um auf mich kurz zu kommen, ich habe wahnsinnige Angst vor Ablehnung und das ist tödlich. Also du musst einfach auch da eine gewisse...
Das ist eine Krankheit, die Künstler eigentlich haben.
Dieses Hypersensible, dass du immer denkst, nee, ich will ja nicht eine Ablehnung haben. Aber du musst natürlich auch mal, sorry, auf die Schnauze fallen. Das macht dich stärker. Ja. Und auch Angst ist, wie du sagst, ein schlechter Ratgeber. Aber das ist eine Sache im Kopf. Und das musst du natürlich trainieren.
Absolut.
Musstest du das trainieren oder ist das bei dir einfach, du bist einfach
also,
da mutig?
Riverboat ist ein gutes Beispiel dafür, wo ich extremst aus meiner Komfortzone raus musste.
Ja, ja.
Also ich habe dieses Angebot bekommen. Ich wusste ja auch...
Erklärung wäre es nicht, also weil es ist MDR, eine sehr bekannte Talkshow, die ja auch bundesweit zu sehen ist, aber eine Talkshow. Ne?
Genau,
weil
so wie die NDR-Talkshow.
Wer Riverboat nicht kennt.
Genau, also das ist quasi das Pendant, so wie es im RBB oder den Kölner Treff gibt es und so weiter und so fort. Das ist also auch eine von so einer Abendsendung.
Genau.
Und die habe ich natürlich auch nur angeboten bekommen, weil durch diesen anderen Step mit der Musik eine gewisse Aufmerksamkeit ich erzielt habe und auch in einer bestimmten Zielgruppe eine Aufmerksamkeit erzielt habe. Und dann war dann eben die nächste Stufe, das jetzt auch, ist ja auch im MDR, ist ja auch Zielpublikum, das dann einfach zu wagen, dieses Angebot anzunehmen, sagen, Stefanie, willst du eine, wir hätten da hier das Riverboat, du kannst dir aussuchen, mit wem du das gerne mal moderieren möchtest, kannst dir mal überlegen, aber wir würden dich gerne als Moderatorin haben. Ich habe null Ahnung von Moderation gehabt. Gar nicht. Auch in der ersten Sendung noch nicht. Irgendwann in der letzten hatte ich es dann ungefähr.
Da wächst man, dann muss man reinwachsen. Das ist tatsächlich Sprung ins kalte Wasser gewesen.
Genau, und dann habe ich mir halt einen Partner gewünscht, der das Schiff, wo ich mich sicher fühle, also dieses Riverboat, von einem guten Kapitän geleitet. Und das war für mich Jörg Pilawa, den ich schon bei Kaum zu glauben kennengelernt habe. Was auch eine Sache war, die ich vorher noch nie gemacht habe, diese Sendung mit Quiz und so ein Zeugs, wo ich auch wahnsinnig Angst hatte, weil man da sehr hell im Kopf sein muss und sehr schnell. Aber den kannte ich da und das war für mich mein Fels. Und als das dann losging mit Riverboat, das lief natürlich auch nicht immer alles glatt. Also das fängt von den Redaktionsbesprechungen an bis zu den Kommentaren auf Facebook oder so. Aber ich habe mich da irgendwie durchgebissen und wusste, auch wenn ich manchmal in der Garderobe saß und eigentlich gedacht habe, Gott, wie soll ich das denn machen? Warum hast du das denn angenommen? Ich kann doch jetzt nicht 2 Stunden da rausgehen und live da irgendwie, oder live on tape zumindest, das eine Sendung moderieren mit tollen Gästen.
Ne? Also
ich kann da jetzt nicht raus. Ich war wirklich, da saß dann wie versteinert manchmal auf meinem Sofa in meiner Garderobe und dachte so, die klopfen da schon, die warten schon mit dem Sekt zum Anstoßen bevor der Sendung und ich will da jetzt gar nicht raus. Ich kann da jetzt gerade nicht raus und ich bin da auch komplett alleine, da war ja auch kein Management dabei, da hast du die Maskenbildnerin vielleicht noch als Bezugspunkt, aber spätestens dann ist Jörg auch in seiner anderen Rolle tätig und da ist ja jetzt nicht mein Kindergärtner. Das heißt, ich muss das schon irgendwie selber hinkriegen, mich so zu motivieren, da jetzt rauszugehen und die größtmöglichste Souveränität auszustrahlen, dass die Leute mir auch abnehmen, dass ich weiß, was ich tue. Obwohl ich auch nicht immer weiß, was ich tue.
Ja, aber das ist ja jetzt sehr spannend. Also das war einer der Momente, wo du dann dich ein bisschen geärgert hast über deine Courage, dass du jetzt gesagt hast, Mist, warum habe ich dieses Angebot angenommen?
Ich
gehe jetzt hier irgendwie gerade am Stock und das ist mir alles too much und das überfordert mich hier alles gerade. Das sind dann ja auch Gefühle, wo man dann auch Sachen hinterfragt. Ne? Und dann tatsächlich, dann kommen wieder die Stimme, hättest du mal nicht, ne?
Was aber falsch ist. Selbst wenn die Leute sagen, das Problem ist, wenn man die Schwäche sich eingesteht, dass man vielleicht mal überfordert ist mit was, dann nutzen die anderen das meistens, um dir zu beweisen, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Das ist es aber nicht. Ich wusste immer, dass es die richtige Entscheidung ist, was ich daran wachsen werde. Und
Learning by doing sich weiterentwickeln.
Und meine Variante war, okay, wie kann ich denn möglichst so, dass ohne dass ich mich da hinsetze und irgendwie die Moderatorin schauspielere, wie kann ich denn möglichst authentisch bei mir selber bleiben, Und da habe ich den Trick gehabt, dass ich Ludwig Blochberger, meinen Kollegen beim Alten, mit dem ich ja immer flachsen kann und mit dem, wo ein Wort das andere gibt, wo ich eine Schnelligkeit in der Sprache immer habe, in unserem vor der Kamera und auch privat, den rufe ich jetzt an, weil den Vibe brauche ich jetzt gerade. Ich brauche dieses schnelle Denken, dieses Witzige, dieses Leichte.
Ja.
Und dann habe ich ihm die ersten Mal gesagt, pass auf, wir zeichnen auf um die und die Uhrzeit. Ich brauche dich eine halbe Stunde vorher. Ich rufe dich auf jeden Fall an und wir quatschen einfach mal, was du so gemacht hast und was ich gemacht habe, über alles Mögliche.
Also als Sparringspartner oder einer, der einfach so einen Ruhepol dann bietet, der dich runterholt.
Der mich runterholt und der dann, also es gibt ja so viele Persönlichkeiten in einem drin. Ich kann die Lady sein, ich kann die Bourgeoise sein, ich kann die Vornehme, die Schüchterne. Alles ist ja irgendwie verankert und hängt viel von dem Umfeld ab. Wenn ich aber weiß, ich kann diese ganzen genannten Personen in mir jetzt aber für diese Sendung überhaupt nicht gebrauchen, sondern ich muss jetzt locker werden, ich muss selbstbewusst sein und ich muss eine freche Schnauze und ein schnelles Mundwerk und einen schnellen Kopf haben, dann muss ich halt mit der und der Person sprechen und dann weiß ich, nehme ich das ein bisschen mit.
Also schon Menschen auch als Inspirationsquelle, als Ruhepol, aber auch Menschen, die einen wirklich auch auf positive Gedanken bringen. Das ist ja toll, wenn es sowas gibt.
Weil man mit denen
gibt,
eine bestimmte Sprache hat.
So einen Austausch hat und so eine Verbindung einfach. Ne?
Also genau,
so
weil mit denen habe ich Connection. Eine andere Sprache, eine humoristische Sprache, als jetzt mit jemandem anders. Ja. Wenn ich jetzt einen, bei irgendeinem Friedenspreis was moderieren müsste, dann würde ich wahrscheinlich jemand anderen anrufen, der eine gewisse, extreme Gelassenheit, Klasse und ein bisschen das Ladylike in mir rausholt und nicht die Bourgeoise freche Stefanie.
Nun ist es so, dass es ist ja nicht immer alles stromlinienförmig. Zum Glück erfahren wir, dass es nicht immer nur Erfolge gibt. Also Frage Riverboat ist dann ja zu Ende gegangen. Wie war das jetzt eigentlich? Hast du von dir aus gesagt, ich will nicht mehr oder wurdest du gegangen? Also wie war das damals? Weil es gab dann ja irgendwie auch diesen blöden Facebook-Post von so einem Politiker, der meinte, die Stefanie Stumpf ist ja völlig überfordert und wer hat die denn da auf uns
von
losgelassen?
Mann
kann
ich
man
noch
nicht eine Petition irgendwie?
Richtig.
Ja, aber das
von diesem Mann habe ich vorher noch nie in meinem Leben was gehört und auch viele andere haben von diesem Mann vorher noch nichts gehört. Aber es gibt dann halt immer noch Menschen, die diese Aufmerksamkeit dann über negative Sachen suchen.
Aber
Gott sei Dank ist mir das sowas scheißegal.
Ja. Also hast du ein dickes Fell.
Ich habe natürlich die Titelseiten dann gehabt, oh Gott, nur im Osten, sage ich jetzt mal, diese eine da, diesen Politiker. Und dann gab es Bilder von mir. Wir haben ja, ist ja nicht so, dass nur ich aufgehört habe, sondern wir haben ja alle aufgehört. Irgendwie Kim ist die einzig Überbliebene da. Ne? Susanne ist weg, Jörg und ich. Aber wo dann ein schwarzes Kreuz gemacht wurde, und das auch noch aus Sachsen, aus meiner eigenen Stadt, also die haben einen dann gerade noch eigentlich am schlechtesten behandelt. Hier, Berlin, München, Köln, wen interessiert's? What the fuck? Also,
demnach, du bist frei. Also, das war mir nämlich nicht klar. Also, hieß es nachher irgendwie, ja, sie war nicht gut genug.
Nein, darum
ging es
gar nicht.
Oder?
Nein, es war eine Umstrukturierung der Sendung. Es war geplant, dass nach 2 Jahren der Kachelmann zurückkommt. Und,
also, das war von vornherein klar.
Und deswegen war das irgendwie so, dass es sich ergeben hat, dass Susanne dadurch gehen musste, Jörg auch sein eigenes Ding machen wollte. Und ich habe ja da im Gegenzug, ich bin ja immer noch beim MDR, ich bin ja gar nicht weg, habe dieses Privatkonzert bekommen, also diese Musikshow, die wiederum vorher von Kim Fischer moderiert wurde, die jetzt leider nicht mehr moderieren darf und es tut mir auch sehr leid, aber wie das manchmal so ist, man wechselt durch, dafür ist sie jetzt eben jede Woche beim Riverboat zu sehen und ich bin so happy mit dieser Entscheidung, einfach in dieser Musikshow, 1, 2, 3, in dieser Musikshow. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Sonst sind wir gleich beim ganz anderen Thema. Also ich bin sehr happy, jetzt bei der Musikshow gelandet zu sein. Und auch gerade mit Wiegald Boning, das ist ein super Kollege. Und
super.
Auch wieder eine neue, krasse Herausforderung. Nochmal ganz anders als Riverboat. Auch mit vielen Ängsten verbunden.
Ja.
Und ich kann immer nur sagen, man wächst dran.
Ja.
Es ist nicht so, dass immer alles so zufliegt, wie das manchmal so aussieht. Das würde man das alles so mit links machen. Ist es nicht. Es ist alles echt Arbeit.
Ja, und manchmal,
mentale Arbeit
ich hatte
auch.
Schon mentale Arbeit, aber eben auch das Dranbleiben und dass sich Dinge teilweise erst nach einer langen Zeit auch ergeben, Dinge, die man auch schon abgeschrieben hat, ne? Also wo man sagt, ach, ich habe das jetzt so oft probiert, aber beim 10. Mal klappt's dann. Und viele probieren noch nicht mehr 5-mal. Das ist so, was mir immer wieder auffällt, dass man eben doch dieses Dranbleiben ist wahnsinnig wichtig und viele Menschen geben zu früh auf. Das ist so das, was ich so mitbekomme, auch manchmal im Freundeskreis, und dass man sich da wahnsinnig auch disziplinieren muss.
Ist aber auch schwer. Und manchmal man kann auch nicht endlos an was dranbleiben, man muss auch manchmal
loslassen.
Nee, das
stimmt. Loslassen. Man muss auch manchmal merken, es soll einfach nicht
einfach
sein.
Nicht.
Stichwort Social Media, du hast diesen Mini-Shitstorm angesprochen. Du hast ja auch einen Instagram-Account. Macht das Spaß oder ist das mal ganz offen eher so ein notwendiges Übel, was man heute machen muss? Oder bist du auch dankbar, dass man da mit den Fans direkt kommunizieren kann? Weil da gibt es sehr ambivalente Stimmen, die einen sagen, du kommst halt nicht drum drumherum. Ich habe vor kurzem mit Uschi Glas ein Interview geführt, die Grande Dame, und die sagt, selbst sie will jetzt einen Instagram-Account machen, weil es geht ja nicht ohne. Und es gibt so viele, die mit ihren Fotos arbeiten, das geht so nicht. Und sie wird sich jetzt da auch einarbeiten mit 76 oder 75, wie auch immer. Es gibt einfach keinen drumherum kommen. Ja, ist das für dich inzwischen auch schon normal? Hast du auch Bock da drauf oder ist das manchmal so?
Also ich finde es ja erstmal ganz cool, dass Frau Glas sich damit auseinandersetzt.
Kannst du mal sehen, ne? Wie, die ist auch noch
also
ganz
mein
offen.
Vater hätte da null Bock drauf und auch überhaupt keine Zeit und auch, also gut, nun ist sie auch eine Frau, das ist mal was anderes. Männer haben da jetzt keinen Bock, die ganze Zeit sich zu posten. Also ich finde es ganz witzig. Mir macht es Spaß. Ich finde es eigentlich, ich finde es nett. Aber also, ich bewerte das nicht über und ich finde es auch falsch, Leute nach Followerzahlen zu besetzen, wie es heutzutage ist.
Das setzt
einen
ja auch wieder unter Druck, ne? Dass man sagt, oh, dann hat die jetzt 100.000 und du hast, glaube ich, jetzt irgendwie 50.000
oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, genau, irgend sowas. Aber die 50 habe ich noch nicht. Habe ich die schon
erreicht?
Ich weiß es gar nicht.
46.000 auf jeden Fall schon viel, aber ne, dann ist natürlich auch immer so dieses Latente, naja, die hat jetzt so viel und dieses Vergleichen auch, ne? Weil ich meine, Competition, also Wettbewerb ist ja nicht
aber auch
verkehrt.
Das,
ne, aber
ich weiß nicht, ob das mit dem Alter jetzt kommt oder nicht, aber es ist mir wirklich scheißegal, weil die Zahlen sagen gar nichts aus.
Stimmt,
die können gekauft sein, die Interaktion, was nützt mir das, wenn da irgendeiner 250.000 Follower hat, aber da sind irgendwie
zwei
nur
Kommentare, ne,
40 oder selbst 40 Kommentare drin, irgendwas ist doch da schief. Dann habe ich lieber meine, keine Ahnung, 50.000 Follower und habe aber 200 Kommentare drunter.
Absolut,
das ist dann für mich die bessere Kommunikation mit den Leuten. Und ich nutze das natürlich, um Sendungen anzukündigen, finde ich das super, um Leute auch tandrell zu haben, wie so eine Dreharbeiten, um Spannung zu erzeugen für ein Produkt, was dann irgendwann mal rauskommt. Ich finde das alles nicht unwichtig. Ich finde das eine coole Plattform, die ja bis jetzt auch nichts groß kostet, also ein bisschen Zeit. Und so lange mache ich das weiter. Ja, also,
Und negative Sachen, ich hatte jetzt gelesen, das war, glaube ich, im Juni oder so, dass du so eine Faker-Person, die sich als deine Managerin ausgibt und da irgendwelche Sachen postet.
Ja, das gibt es natürlich
überall. Das ist normal,
überall,
ne?
Das
es
ist
gibt
total
immer
normal.
Spinner, die sich...
Das kostet halt einfach nur Zeit, weil wenn Leute in meinem Namen irgendwen anschreiben und Geld wollen oder sich es ist halt einfach nur nervig. Es ist nervig und aber gut, das bringt's halt mit, damit muss man irgendwie leben.
Wie würdest du Tagesablauf bei dir beschreiben? Also gibt's da auch feste Strukturen, sofern, ich meine, wenn du drehst, ist es natürlich Quatsch, da gibt's keine festen Strukturen, aber man hat ja auch mal Phasen, wo man nicht gerade einen Song schreibt oder Talkshow moderiert oder irgendwas anderes macht oder dreht. Bist du ein Mensch, der da auch auf feste Routinen baut und das auch brauchst oder bist du da eher so, ich go with the flow und ich mache einfach mein Ding?
Nee, ich brauche meine festen Eckpunkte. Also ich brauche meine kleinen Termine. Naja, zum Beispiel mal joggen gehen oder sowas oder was Bestimmtes kochen oder so. Manchmal reicht mir auch, der Termin den Müll runterzubringen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, nur auf der Couch zu sitzen und mich berieseln zu lassen.
Also so Netflix-Junkie ist an dem
ich
das
auch. Doch, bin ich
auch.
Brauche das ja auch, um kreativ Inspiration zu holen oder um Englisch zu lernen oder so. Ja, also aber einen festen Tagesablauf habe ich nicht. Nee, jeden Tag ist das anders.
Okay. Aber Stichwort körperliche Ertüchtigung, also Fitness, Joggen, ist das bei dir so, wenn es mal geht oder bist du
total exzessiv.
Das ist die
und
Frage,
dann wieder,
ne, weil,
also manisch kann man sagen,
also
erst
sehr
gar nichts.
Okay.
Ja, erst entweder gar nichts oder weil ich eben drehe und den ganzen Tag auf den Beinen bin und
das reicht dann auch zum
Burn. Ja, das
Burn,
ist für mich dann
geistige,
also wenn ich Kopfarbeit mache, dann bin ich meistens abends noch erschöpft. Wenn ich dann gegen 19 Uhr nach Hause komme, dann will ich gerne Freizeit haben. Mhm. Mir ist in den letzten Jahren Freizeit total wichtig geworden. Ich möchte also mit meinen Freundinnen in München am Gärtnerplatz sitzen.
Ja,
und
also
ich möchte einen Drink trinken und ein Eis essen und ich möchte im englischen Garten hängen und dann vielleicht mal ein Buch lesen. Da möchte ich nicht in einem Fitnessstudio zwischen schwitzenden Menschen auf dem Laufband sein. Nein. Wenn ich aber freie Tage habe, dann freue ich mich total zum Joggen, irgendwie Musik zu hören und da auch einen Kopf frei zu kriegen. Dann brauche ich das auch. Und dann mache ich das auch wirklich jeden Tag. Und es gab Phasen, da war ich gefühlt 4 Stunden im Fitnessstudio und habe zig Kurse hintereinander gemacht, plus noch Joggen, plus noch Schwimmen und war total sportbesessen. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, das ist manchmal echt auch Zeitverschwendung. Also
na, wobei es also
ich brauche lieber soziale Kontakte.
Das ist tatsächlich, hat das was Euphorisierendes, wenn man merkt, dass die Kontinuität und das Dranbleiben sich auszahlt. Das habe ich jetzt aus eigener Erfahrung wieder gemerkt. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du dich irgendwie 1-2 Mal die Woche hinschleppst und das so luschi-luschi machst oder wenn du mal sagst, go for it und du machst das wirklich für 5-mal die Woche. Es ist natürlich für viele ein Upturn, aber es bringt was. Viel bringt beim Sport viel.
Ja, dass man besser aussieht, selber. Meinst du?
Ja, dass man einfach fitter wird und dass tatsächlich auch die Körperchemie sich verändert, gerade wenn man schon etwas älter ist wie ich. Das ist natürlich ein harter Kampf, die Schwerkraft und der langsame Metabolismus. Das ist das Interessante. Und klar, das ist für viele, die jetzt keinen Bock auf Sport haben, ein Upturner hoch 10. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist jetzt, dass viel, nicht immer viel bringt, aber da bringt es tatsächlich was. Genauso wie mit Ernährung. Ist es bei dir also so, du sagst dir, nee, da ist mir meine Zeit zu schade zu, weil nun gerade bist du eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Deswegen frage ich danach. Da ist man ja auch dann bedacht, dass man eben auch lange
mein
auch
Stoffwechsel
frisch und hübsch
Gott
bleibt,
sei Dank
dass man eine
funktioniert
tolle Figur
noch.
Hat.
Also ich habe Stoffwechsel funktioniert auch ohne momentan noch, dass ich ich esse sehr, sehr gerne. Ja. Und dafür, dass ich so viel esse, bin ich doch sehr zufrieden, dass ich so wenig Aufwand habe.
Also musst
aber ich
du nicht
weiß,
ein Regime, also jetzt so eine Ernährungs, das wäre nämlich auch die nächste Frage. Also,
ich habe
da
natürlich mal Metabolic Balance gemacht.
Ah, du probierst gerne,
probiert,
ne? alle Bücher mal, ne? Und die Diät und die nur beim Mondlicht essen, die Diät, die Low Carb, die
Ananas-Diät.
So
schlimm noch nicht. Ich habe wirklich nur Metabolic Balance gemacht und alles andere. Ich bin ein Genussmensch. Wenn ich Hunger habe, dann esse ich. Und wenn ich Appetit habe, dann esse ich auch. Und alles nicht extremst. Also ich habe ja eine Grunddisziplin, die da ist. Ja. Ich esse da jetzt nicht komplett die ganze Tafel Schokolade und das jeden Tag. Aber ich verbiete mir eigentlich nichts. Und ich finde halt dieses Diät-Ding und so, ich finde das unheimlich ungesellig. Und ich finde nichts Schöneres, als mit den Leuten sich
und
zu treffen.
Weinchen, ne?
Ich habe auch mal diese 16 Stunden ausprobiert. Ja, ich versuche schon, dass
dieses Fenster, ne? Wie heißt das? Intervallfasten, ja.
Ja, das macht bestimmt alles total Sinn und ist auch bestimmt gesund und so. Ja. Aber wenn ich dann auf Leute treffe, die das dann machen und wir wollen uns zum Abendessen treffen und die ab 17:30 gibt es nichts mehr zu essen. Also das, Entschuldigung, aber das ist...
Das stimmt, das ist natürlich ein Upturner, da kann ich auch ein Liedchen von singen, wenn du dann das rigoros durchziehst, das hat seine Nachteile, gar keine Frage, nur da muss ich jetzt nochmal nachhaken, nun bist du mal eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, du hast einen Instagram-Account, wo du auch super inszenierst in tollen Kleidern, du stehst vor der Kamera und ich höre immer wieder, man sieht vor der Kamera ja immer nochmal irgendwie 5 Kilo dicker aus, also dicker ist das, man sieht nach mehr aus, ist da nicht dann doch ein Druck da, dass man sagt, so Stefan, jetzt muss ich mal auf den, ich würde gerne einen Burger essen, aber mache ich nicht, oder sagst du, nee, ich bin halt metabolistisch da so gut drauf, dass ich das noch nicht brauche und gucke, muss aufpassen. Aber
also ich dort, wo ich es reduzieren kann, so Süßigkeiten, versuche ich das auch. Aber wenn ich jetzt Lust habe oder wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann esse ich auch. Ich spare, glaube ich, Kalorien beim Alkohol, weil ich kaum was trinke.
Okay.
Ich trinke kaum, also Wein nicht, Bier nicht, mal ein Kalbi, aber auch sehr, sehr selten. Ja. Von das spare ich schon mal. Aber ich esse halt wahnsinnig gerne.
Wobei, das ist interessant, weil ich bin da leider, also wenn ich erstmal anfange mit dem Weinchen, ist das ein Drama. Das ist wirklich, dann kann ich nicht aufhören. Also ein Glas Rosé, dann ist gleich 5 Glas Rosé.
Ja, das
da bin ich
bei
leider
mir nicht.
Sehr,
bei mir gibt es dann nur ein Sambuca gibt es bei mir.
Bin ich nicht, aber ich kann dann, das ist bei mir, da klickt bei mir irgendwas im Hirn und das ist natürlich super, weil Alkohol ist ja ganz böse. Die flüssigen Kalorien, das ist ja immer ein Albtraum.
Ja. Ich esse aber auch grundsätzlich, schmecken mir gesunde Sachen besser als ungesunde Sachen. Das ist ja auch Glück.
Wobei, das ist tatsächlich Glück. Da hörst du ja auch immer wieder von anderen Leuten, ich würde ja gerne mich gesunder nennen, aber es schmeckt halt scheiße.
Nee.
Und ich möchte schön mit Butter und Fett und Pasta.
Ja,
und
Butter ist nicht schlecht und Fett auch
Maßen,
nicht unbedingt.
Ja,
aber
stimmt. Jetzt, klar, gesunde, fette Avocado kennen wir, aber viele sagen halt trotzdem, es schmeckt mir einfach so eine Gorgonzola-Soße. Sorry, das ist halt fett und ungesund und ist nicht...
Ja, da bin ich von weggekommen. Also ich esse dann lieber die Arrabbiata mit Olivenöl und Tomaten.
Würdest du sagen, dass du auch spirituell empfänglich bist? Also gab es eine Phase oder gibt es Zeiten, wo du meditierst, dass du sagst, ich möchte auch geistig runterkommen?
Auch
und
damit habe ich mich mal beschäftigt. Ja.
Also du bist ein Spielkind, kann das sein?
Ich bin ein Spielkind, ich probiere alles irgendwie mal aus und finde das auch wahnsinnig spannend.
Aber also, verlierst auch schnell das Interesse wieder.
Ja, ich gucke halt, was mir was bringt und was nicht. Also ich setze mich jetzt nicht jeden Tag im Schneidersitz hin und meditiere da. Da habe ich gar keine Zeit zu und dafür habe ich auch viel zu viel Energie. Ich habe auch keine Einschlafprobleme. Ich kann wunderbar einschlafen. Das Einzige, was ich mache, wenn ich merke, meine Gedanken rasen so oder ich kann nicht gut einschlafen, ich denke an die Farbe Grün. Ich denke halt einfach nur grün oder ich denke an eine grüne Wiese. Und dann bin ich total friedlich. Also Rot würde mich zum Beispiel nervös machen, glaube ich. Blau würde mich negativ, die wirkt auf mich eher so zu deep. Schwarz schon mal gar nicht. Gelb auch zu aggressiv. Deswegen habe ich mich für Grün entschieden. Also wenn ich schnell einschlafe, also es passiert wirklich sehr selten, aber wenn ich mich, wenn ich einfach mal an nichts denken will, dann denke ich einfach nur an die Farbe Grün. Kann ja mal jeder da draußen auch mal ausprobieren. Manchmal funktioniert das.
Super Tipp. Also sowas, ich meine, Schäfchen zählen ist so 1980. Jetzt wird eine Farbe irgendwie sich vor den Augen manifestiert. Ja. Ja, gut, da hat ja jeder sein Tool, ne? Oder seinen Trick, wie man
aber anschlägt. Wenn du sagst esoterisch, also ich habe auch schon mal Zettel verbrannt mit Wörtern drauf oder mit Namen drauf oder so und so ein Quatsch. Quatsch. Also eher dieses
Voodoo.
Esoterische Zeug, das habe ich dann eher, wenn es irgendwie um Liebeskummer geht oder okay. sowas. Wenn dann wirklich, das ist so der letzte Strohhalm, wenn gar nichts mehr geht und ich will das einfach so gute Scheiße. Laune haben. Ja, ja gut, wenn die ja. Freundin XY sagt, ich soll den scheiß Namen auf den Zettel schreiben und dann vom Balkon brennend werfen, dann mache ich das dann eben, damit ich einfach wieder gut gelaunt bin.
Witzig, was man sagt, noch nie was von gehört. Ich kenne nur irgendwie, dass man eine Puppe irgendwie mit Nadeln, damit man den Menschen, den man eins
ja, das kenne ich, das kenne ich auch.
Aus schlechten Horrorfilmen. Würdest du sagen, dass es in deiner Karriere so Leitsätze oder einen Leitsatz gibt, an den du dich immer gehalten hast und mit dem du auch gut gefahren bist? Oder bist du da auch eher Spielkind und sagst, das hat sich jedes Jahr irgendwie geändert? Gibt es keine stringente Devise oder?
Sag mal ein Beispiel.
Ich finde zum Beispiel, was du vorhin meintest, dass du versuchst auch immer auch zu allen Menschen freundlich zu sein, ja. was verdammt schwer ist. Und es gibt viele Menschen, die eben auch durch Erfolg sich negativ verändern. Aber das wäre zum Beispiel ein Leitsatz zu sagen, egal wie erfolgreich ich bin, ich behandle jeden gleich und ich bin zu jedem Kellner
also
nett.
Das ist auf jeden Fall.
Das ist natürlich
Fall
jetzt mehr so ein Tool, da geht jetzt gar nicht so um Karriereziele zu erreichen, aber so einfach so Grundeinstellungen, die man hat im Leben und die man durchzieht ja. und vielleicht auch, um was zu erreichen. Ja, dass man sagt, ich gehe halt nicht über Leichen, um Karriere zu machen. Das zum Beispiel ist ein Grundsatz ja. für mich jetzt als Beispiel.
Das sowieso, das setze
ja,
ich mal voraus, aber es ist ja auch
ja,
ganz...
Es gibt genug Leute, die also, in Anführungsstrichen über Leichen gehen, denen ist es halt scheißegal ist und die sagen, hier, es ist kein Streichelzoo. Wenn du nicht stark genug bist, dann hast du Pech gehabt. Also das ist ja auch eine, viele Menschen.
Ja, also den Satz Augen auf bei der Berufswahl habe ich auch schon oft mal gesagt. Ist ja auch, auch was Wahres dran. Mhm. Aber Ziele setzen beruflich ist das eine, aber ich finde, menschlich sich zu entwickeln, weil man muss ja auch eine ganze Weile noch mit sich aushalten. Im besten Falle
absolut.
Darf man das. Und ein Partner muss einen ja auch ein paar Jahre ertragen. Da sollte man sich auch nicht nur optisch über meinetwegen Sporternährung oder auf laut Bankkonto optimieren, sondern eben auch menschlich. Und da ist eben das, dass man wirklich jeden mit Respekt behandelt, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß auch, dass ich nicht immer gut gelaunt, souverän auf Dinge reagieren kann, die mich nerven oder die mich ärgern.
Das ist ja klar.
Und ich glaube aber, ich kann mich ganz gut entschuldigen. Und ich habe da auch in den letzten 5 Jahren eigentlich, finde ich, schon eine deutliche Besserung gehabt, was meine emotionale Kontrolle betrifft.
Also würdest du sagen, dass
ich war
du
sehr
auch,
aufbrausend.
Du kannst auch weiterhin wahrscheinlich, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Oder hast
ja,
du das so
ich habe das jetzt mittlerweile eigentlich auch über Bücher,
ja, okay.
auch
ja.
über Bücher ganz gut hingekriegt, weil ich ja. war früher wirklich, also ich weiß gar nicht, wie das mein Ex-Freund mit mir ausgehalten hat manchmal. Also
du
nicht häufig, ich war keine Furie oder sowas. Ich finde, ich war eigentlich immer eine coole Partnerin.
Sowieso.
Aber es gab Momente, die, wo ich einfach wo sich so viele Emotionen so schnell anstauen konnten, dass sie dann so rausplatzen oder ich irgendwie einfach zu schnell reagiere. Ich habe jetzt einfach gelernt, einfach mal durchzuatmen und einfach gar nicht zu reagieren. Das ist das Beste, Empfehlung, die ich bekommen habe. Wenn mich was ärgert, auch mit einer E-Mail oder irgendwas oder wenn jemand frech ist oder unverschämt, einfach nicht reagieren. Einfach mal warten lassen. Einfach oder meinetwegen tagelang nicht reagieren, aber irgendwann, der andere kommt dann schon wieder, aber diese direkte Rückantwort, die ich dann geben würde oder gegeben habe, die war dann meist auch so böse, dass mir das dann leid tat.
Einfach den Druck vom Kessel nehmen, indem man einfach die erste...
Ich reagiere dann meist gar nicht. Wenn mir was nicht passt, reagiere ich einfach gar nicht mehr.
Es ist tatsächlich so, es kann sich ja hochpushen, das ist auch meine Erfahrung. Also du bist nach 1-2 Tagen, siehst du es auch alles nicht mehr so. Du bist so aufgeladen, sagst du, dem muss ich jetzt nochmal anrufen und sagen, das geht so alles nicht.
Ja.
2 Tage später merkst du, hey, es gibt...
Wenn man denn die Zeit hat, manche Dinge müssen sehr schnell geklärt werden.
Das
und
stimmt.
Das sind in 2 Tagen ist dann auch alles zu spät.
Ja.
Und
ja.
auch im Umgang mit Medien und Presse
klar,
und so,
klar.
da habe ich auch schon Blut und Wasser geschwitzt, wenn ich irgendwie sich irgendwas angekündigt hatte, was dann, was irgendwie mir aus dem Ruder gelaufen ist. Ich als jemand, der das alles kontrollieren will und schon gerne mitbestimmen möchte, wie man in der Außenwirkung in der Presse dargestellt wird, wenn man dann die Macht nicht mehr hat, dann kann ich schon komplett am Rad drehen oder konnte. Jetzt ist mittlerweile, ich habe einfach so eine Gelassenheit bekommen, dass mir viele Dinge einfach wirklich egal geworden sind.
Du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt auch gelernt hast, runterzukommen, auch durch Hilfe eines Buches, das du gelesen hast, weißt
Mehrere.
Du noch? Ja, oder
Mehrere.
Kannst du da uns den Titel
also
nennen oder den Autoren?
Buch, Autoren? Liebe dich selbst und freu dich auf was eigentlich, auf morgen? Keine Ahnung, weiß gar nicht, wie es weitergeht. Also von den Zuhost auf jeden Fall. Dann 100 Geheimnisse der Liebe. Beziehungsnotfallset hat mir unheimlich viel geholfen. Habe ich mir immer gewünscht, dass es der Partner auch mal liest. Hat es auch nie vorgekommen. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, gibt's auch noch.
Mein Gott, wie viele Ratgeberbücher
ja,
gibt's?
Das
ist ein Fundus.
Und das Beziehungsnotfallset, genau. Wer hat das geschrieben? Falls das jemand wissen will, steht das hier irgendwo? Nee, steht nicht da. Ist auf jeden Fall gut. Und dann habe ich noch die Kunst der Diplomatie, die Kunst der Sympathie, Verlustangst und wie wir sie überwinden, habe ich hier stehen. Dann die Keyboard-Tabelle habe ich anscheinend auch mal bestellt.
Also ein Füll, du hast eine ganze Bücherwand
durchstarten italienisch habe ich auch mal. Ist interessant, was ich hier alles so bestellt habe. Abschied von den Eltern, interessant auch.
Wow.
Habe ich auch,
aber das ist ja
auch bestellt. Also da ist also jemand,
eine Menge.
Die Liste der Sachbücher ist auf jeden Fall lang.
Und würdest du sagen, dass du davon irgendwie 80% dann auch tatsächlich gut gefunden hast? Oder gab es auch Sachbücher, wo du sagst, das war jetzt alles für die Tonne? Also eigentlich hat mich das nicht weitergebracht.
Doch,
gibt's
doch,
auch,
doch,
ne?
doch. Mhm. Also man nimmt sich immer so ein bisschen was raus. Ich habe dann da Sachen mal rausgeschrieben oder so. Aber ja, also das Beziehungsnotfallset, erinnere ich mich, war gerade gar nicht schlecht, hat aber nichts geholfen. Also in der Praxis nicht. Aber man hat so ein paar Grundprinzipien einfach gelernt, weil über Psychologie lässt sich einfach, wenn man da Bescheid weiß, lässt sich besser streiten.
Da kann man aber auch sehr manipulativ sein.
Kann man
ne?
leider sehr manipulativ sein.
Gemeine Falle, wenn du da so reintappst als nicht so versierter Partner dann, aber... Kommt immer darauf an, auf welcher Seite du dann stehst. In Sachen also innere Energie, Power, die Frage, reißt du dir den Hintern auch mal wirklich auf, wenn du was willst? Oder gibt es bei dir da eine Grenze? Weil das ist auch eine naturelle Frage, glaube ich. Ne? Also viele haben da so eine Grenze, wo sie sagen, nö, das ist es mir alles nicht wert. Aber wenn du brennst, brennst du dann richtig?
Ja, dann brenne ich auf jeden Fall richtig. Aber meine Gesundheit ist dann doch immer an Nummer eins. Also wenn ich merken würde, also mir geht's dann auf den Körper oder so, dann würde ich schon mal zurückfahren. Wieder borstig natürlich. Ungern. Aber bleibt mir nichts anderes
also
übrig.
Also nur unter Protest. Aber du merkst, du hörst dann schon noch auf die Signale
auf
des Körpers
Fall.
Und des
auf
Geistes. Ne? Was viele ja dann auch ausstellen können und dann auf die Nase fallen irgendwann. Wir alle haben ja auch mal Momente, wo wir Versagensängste spüren, wo wir Drucksituationen haben, sehr negative Gefühle. Wie gehst du damit um? Hast du Ratgeber oder hast du da auch so einen Trick, wie du auch da dich von diesen ganz negativen Gefühlen lösen kannst? Du hast erzählt, dass du vor diese aufregende Situation vor der Show Riverboat, dass du mit einem lieben Menschen telefonierst, der dich in einen Flow bringt. Hast du noch andere Tipps, wie man so negative...
Wenn man einfach schlecht drauf ist?
Ja,
oder
schlecht drauf gar nicht so. Wenn du richtig auch mal Schiss hast, wenn du vor irgendwelchen... So, du hast jetzt ein ganz wichtiges Casting oder du hast familiär, was eine Baustelle ist, einfach so, wo du richtig Bauchschmerzen hast und auch Schiss hast.
Naja, also wenn es familiär ist, dann haut das natürlich noch viel mehr rein, das kann man nicht wegschieben. Eine Aufregung für irgendwas, was man machen muss, da muss er einfach auch Zähne zusammenbeißen. Also das gehört zu meinem Beruf zumindest dazu, einfach mal Zähne zusammenbeißen und vielleicht... Also was ich an der Schauspielschule gelernt habe, hieß immer, hab einfach Spaß daran. Das war immer so, komm jetzt, hab Spaß daraus zu gehen, das zu machen. Zum Beispiel bei so Laudatios vom Bambi oder so, was ich da gemacht habe, da hat es mir natürlich gegraut, sowas zu machen, vor den Kollegen da jetzt auf die Bühne zu gehen und
also da hast
Laudatio
du auch mal
zu haben.
Klassisch Lampenfieber, ne? Das
ja,
ist einfach
voll.
So, aber viele lieben das. Es gibt ja auch so, man denkt jetzt, ein Schauspieler, eine Schauspielerin ist eine Rampensau, die hat da Bock drauf, aber das ist dann so, wo du denkst, nee, und da wartet auch jeder darauf, dass du dann irgendwie einen Fehler machst oder dass das jetzt irgendwie nicht funktioniert.
Also ich wusste, dass es wichtig ist, dass ich das mache. Dass das eine tolle Plattform ist, das jetzt machen zu dürfen. Für den besten Film war das dann eben, den Buchhard Daktikin gewonnen hat, das perfekte Geheimnis.
Ja.
Ich wusste, dass es eine super Chance ist, da auf der Bühne das zu machen. Aber freiwillig kriegt mich darauf eigentlich. Also es ist nur mit dem Grund, dass es mir was bringt, bin ich da. Aber weil ich da jetzt Bock habe, dass mich da die Leute anklotzen, das ist überhaupt nicht der Fall.
Aber interessant, dass
mich
du dann,
sehr unwohl gefühlt.
Du bist dann aber auch schon so, dass du sagst, ja, ich wege das ab, bringt mir das was und dann verlasse ich auch meine Komfortzone um eben, ne, also weil es ist für die Karriere, ist das zuträglich, dann beiße ich die Zähne zusammen. Oder?
So sieht's aus. Also Zähne zusammenbeißen, es bringt mir hier irgendwas, aber ansonsten würde ich natürlich viel lieber irgendwie schon mal rausgehen und ein Häppchen essen und, und mich ein bisschen entspannen so und meine Schuhe ausziehen. So.
Ja, das ist
also freiwillig kriegt mich keiner eigentlich auf die Bühne, weil ich das Gefühl habe, ich möchte mich da präsentieren. Ich nutze das nur als Tool, um einen Schritt weiterzukommen, um Bambi ist ein sehr hochwertiger Preis,
absolut,
in diesem Umfeld gesehen zu werden.
Bist du auch bereit, dir Feinde zu machen in der Branche, um gewisse Dinge zu erreichen? Oder ist das für dich auch
ich
so ein Punkt, wo du
Feinde
sagst,
haben.
Ja, weil auch da, das ist ja tatsächlich, gibt es Menschen, denen das völlig am Hintern vorbeigeht, die sagen, mir doch egal.
Nee.
Also wir sind hier nicht im Streichelzoo und wer keine Feinde hat, der ist langweilig. Gibt's, habe ich alles schon gehört, wo ich sage, nee, um Gottes Willen, not me.
Also ich
aber,
finde, mit Freunden kommt man weiter und weiter, vielleicht nicht schneller, wie man immer so schön sagt, aber man kommt auf jeden Fall weiter. Und,
klar, nur es, aber du kannst natürlich, es gibt ja auch manchmal,
ich habe bestimmt Feinde,
ich wollte sagen,
also,
man hat Feinde und weiß es gar nicht, weil man das gar nicht an sich ranlässt. Aber es gibt Menschen, die im Hintergrund dann mal irgendwie missgünstig sind oder irgendwie einen total bescheuert
finden. Aber das ist ja auch
dann,
okay, es kann einem ja auch nicht jeder leiden und es kann einem auch nicht jeder alles gönnen. Damit muss man klarkommen. Natürlich liegt in meinem Naturell des Schauspielers, ich will geliebt werden, so wie du auch keine Ablehnung, wie du vorhin meintest, erfahren möchtest.
Ist bei mir allerdings auch extrem, muss ich sagen.
Echt,
das ist auch, da müsste ich vielleicht auch mal Ratgeber lesen und so. Ja, das ist muss das, das so fällt mir ja negativ auf. Das ist ja nichts Schönes. Also ich finde, da muss schon so eine gewisse Grundcoolness ist wichtig im Leben. Und man darf nicht super Mimöschen sein und immer alles sich gleich fünfmal irgendwie anziehen und jedes.
Na, also ich überlege mir mal ein Buch, welches du lesen
mal,
kannst.
Ich freue mich drauf.
Die gesunde, gesunde Gleichgültigkeit, die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, und man kann sich nicht mehr immer mit dem Befinden anderer beschäftigen, was die jetzt für ein Problem mit einem selber haben. Wenn man selbst weiß, ich bin nett, ich bin fair, ich bin respektvoll und im besten Fall vielleicht noch herzlich, dann braucht man sich ja nichts vorwerfen. Das gelingt ja auch, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nicht immer. Man ist halt manchmal auch gestresst und ich bin auch bestimmt manchmal ungerecht. Aber das ist dann halt so.
Gut, aber das finde ich auch, also nobody's perfect, der alte Spruch, Klischee, aber es ist einfach so. Man hat natürlich auch negative Seiten, ist ja klar. Die perfekte Version von sich selbst. Jeder will das erreichen, aber ich glaube, das ist ein langer Weg und irgendwelche negativen Seiten muss man ja haben. Kannst du mir verraten, welche Marotten du hast? Wir alle haben ja auch Macken und Marotten und Dinge, wo du sagst, da müsste ich eigentlich dran arbeiten. Aber andererseits finde ich es auch ganz cool und warum sollte ich es ändern? Also wo du so eine Ambivalenz spürst.
Als erstes fällt mir jetzt ein, dass ich wahnsinnig ungeduldig bin. Ich bin zum Beispiel beim Catering auch immer die Erste in der Schlange. Also ich bin, sobald es heißt Mittag, renne ich los. Also ich renne wirklich
also
über, ich springe über Stühle und über Bänke, um die Erste zu sein beim Mittag. Die anderen lachen sich schon kaputt und mir wurden auch schon Türen zugeschlossen oder Hindernisse in den Weg gelegt, damit ich mal nicht die Erste bin oder man hat mich ausgetrickst oder so. Also das ist bekannt und das ist aber auch okay. Ich stehe einfach nicht gerne in der Schlange. Ich renne auch, wenn ich keinen Hunger habe.
Also es geht gar nicht darum, dass du dein zweiter Name Krümelmonster ist und
nee, es geht nicht darum,
sondern
dass
es geht darum, du hast keinen Bock da irgendwie, dass 20 Leute vor dir stehen.
Ich habe keinen Bock, Zentimeter für Zentimeter mich vorzubewegen.
Ich kann das sehr gut nachempfinden. Vor allem, wenn es nicht vorangeht. Das ist die Höchststrafe.
Ja.
Wenn du in einer Schlange stehst und es geht nicht voran und denkst, ich bin hier im Vorhof zur Hölle gelandet. Ja. Das ist für mich auch totale Höchststrafe.
Dann setzt mich das immer so ein bisschen unter Stress. Wenn ich in den Zug einsteige, ob ich jetzt ein Sitzplatzticket habe oder nicht, scheißegal, es setzt mich unter Druck. Also wenn ich ein Sitzplatzticket habe, nervt es mich kolossal, diesen Sitzplatz zu suchen und im falschen Waggon zu sein. Das stresst mich. Also nehme ich kein Sitzplatzticket und habe die chronische Angst, natürlich keinen Platz zu kriegen oder neben jemanden zu sitzen, der eine Banane auspackt oder ein Sandwich, weil das macht mich richtig aggressiv. Ich leide an Misophonie. Also das heißt, ich bin schon jetzt im Normalen, bin ich jetzt nicht geräuschempfindlich, aber was Essen betrifft oder in einer Stille ein permanentes Geräusch, macht mich so krass aggressiv, dass ich den Raum verlassen muss. Ich ertrage das nicht. Also ich ertrage, wenn ich jetzt nicht lesen muss und ich arbeite am Laptop und neben mir packt sich jemand wirklich eine Banane aus, dann muss ich mich so arg beherrschen, dass ich diese Aggression irgendwie unter Kontrolle habe, weil meistens sitze ich am Fenster, ich komme auch nicht so schnell raus, dass ich mich dann irgendwie
Das habe ich noch nie gehört, das ist interessant. Also dass man innerlich, dass einen das
auch bei absoluter Stille
nervt.
Kann ich nicht essen mit jemandem.
Okay. Und das ist halt aber egal, was für ein Geräusch. Das kann jetzt irgendwie
Kaugeräusche, Schmatzgeräusche.
Oder auch Latenz oder Bass von einem
Nee, das stört mich
das
nicht so.
Okay.
Nee,
also
das stört mich
nicht.
Es geht um menschliche Geräusche.
Menschliche Geräusche. Oh ja, das ist ja wichtig, ne?
Wirklich.
Ja, wobei das Öffnen einer Banane ist ja, es ist von Menschen gemacht, aber es ist also menschliches Geräusch, ist dann ja auch Schmatzen
also,
oder Knuspern oder Knupsen oder Schnarchen.
Ja, oder stell
oder
dir
so,
vor, ne? in einem Arztwartesaal, es ist Totenstille und einer. Es ist für mich eine totale Stresssituation.
Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich höre ja raus aus unserem Gespräch, dass du generell offen bist. Du bist auch bereit, dich zu verändern. Du willst mehrere Standbeine haben. Aber hast du da einen Plan schon dir zurechtgelegt, dass du sagst, auch das merkt man ja, du bist schon da sehr fokussiert. Du lässt
und trotzdem flexibel.
Ja, aber das finde ich eine tolle Kombination, weil du überlässt dann ja auch nicht alles dem Zufall. Es ist natürlich, kommt manchmal auch, Dinge kommen auf einen zu, weil die Tür öffnet sich einfach.
Ja.
Aber hast du da schon so klare Vorstellungen oder ist dir das zu weit? Sagst du, nee, die nächsten 5 Jahre, wie ist das bei dir?
Also ich bin ja jetzt erstmal fest in der Reihe beim Alten. Keine Ahnung, wie lange ich das machen werde und wie lange die das mit mir machen möchten. Für das nächste Jahr kann ich auf jeden Fall sagen, kann ich mir schon vorstellen, das weiterzumachen. Kann sich aber, wie gesagt, im Laufe des nächsten Jahres ändern und ich bin danach vielleicht woanders. Weiß ich nicht, kommt auf meinen Freiheitsdrang an. Momentan finde ich das eine wunderbare Basis, auf der sich arbeiten lässt, wo ich die anderen Sachen gut vereinbaren kann. Dann möchte ich schon irgendwann in den Filmrichtungen, sag ich jetzt mal, weiter in die, ja, ich habe jetzt einen Stubbe gerade abgedreht. Das würde ich mir wünschen, dass das weitergeht, also dass diese Staffelübergabe klappt von meinem Vater zu mir in dieser
sagen,
Reihe.
Das war ja jetzt noch mit deinem Vater, es war ja auch in den Medien, dass du wieder mit ihm gedreht hast.
Genau, aber der Film wurde so hingeschnitten, dass es eine Staffelübergabe sein könnte. Also das ist quasi irgendwie auch mein Film. Und das würde ich mir wünschen und hoffen, dass das dann im nächsten Jahr wieder weiter fortgesetzt wird. Und das dann vielleicht auch Open End, weil ich finde, das ist auch eine gute Basis, wenn man jedes Jahr da diesen 90 Minuten hätte.
Klar.
Gäbe mir Ruhe. Dann möchte ich gerne weiter Musik machen, mir mehr Zeit dafür nehmen und habe aber auch das ganz, ganz große Ziel, öfter mal Urlaub zu machen.
Also Quality Time, ja. Leben.
Wenn ich deine genießen. Fotos sehe von Ibiza, tja, die du mir geschickt hast, dann wünsche ich mir natürlich schon, auch mal am Strand wieder zu liegen und irgendwie
also
an der Promenade rumzulaufen.
Wann warst du denn zuletzt?
Na, ich war letztes Jahr 4 Tage mal irgendwie auf Mallorca.
Tatsächlich so, das ist ja krass, ne?
Und also, das vermisse ich schon total. Ich zerre jetzt immer noch von den 4 Tagen, die ich da hatte und ja.
Aber was ich wirklich auch sehr inspirierend empfinde in unserem Gespräch, dass du auf mich sehr angstfrei wirkst und abgeklärt ist das falsche Wort, aber ich finde das gut, du siehst das Ganze realistisch und du weißt eben auch, dieses Business ist hart, du hast da keine Garantie. Würdest du das bestätigen, dass du schon da eine gewisse, also just go with it und ich bin da aufgestellt, habe meine Standbeine,
genau,
dass du da auch dann cool mit
entspannt
umgehst?
Ich bin super entspannt.
Also keine latenten Ängste, das Verlustängste?
Also finanzielle Ängste habe ich nicht, weil ich keinen übertriebenen Lebensstil habe. Ich gönne mir das, was ich mir gönnen möchte.
Ja, ich sag nur 4 Tage Mallorca letztes Jahr. Was wenn du wüsstest, was ich an Urlaub immer da Kohle raushaue? Nein, das zeigt ja, dass du da sehr bescheiden bist. Oder
ja, ich hab kein Auto. Ich trinke, wie gesagt, nicht viel und auch sonst gönne ich mir das, was ich mir leisten möchte, aber ich schmeiß kein Geld zum Fenster raus. Von daher habe ich immer einen guten Puffer.
Also du legst dein Geld, du hast dann wieder
mein Geld immer schlau
schon
angelegt und
okay, also
gut investiert.
Du fällst dann weich, selbst wenn jetzt mal 2 Jahre keinen Vertrag, muss sich niemand Sorgen machen um Stefan.
Nein, braucht man sich keine Sorgen machen, auch schon deswegen nicht, weil ich dann einfach wieder Batterienzeit und Kolumnen schreibe, wie ich das eben damals gemacht habe.
Das ist dann ja sogar Plan C.
Oder ich habe auch mal Schauspielunterricht für Kiddies gegeben und so. Das war auch ganz süß, hat auch Spaß gemacht. Also ich finde, glaube ich, immer was mir irgendwie Spaß macht, womit ich mein Geld verdienen kann. Ob mich das dann als Schauspielerin irgendwie wirklich zufriedenstellt, das weiß ich nicht. Aber ich habe keine beruflichen Ängste, glaube ich. Ich glaube, es geht immer irgendwie weiter und es kann auch nicht immer nur nach oben gehen, sondern manchmal stagnieren einfach Dinge. Das ist dann halt nicht schön, aber das gehört halt dazu. Und ich bin in so einer privilegierten Lage und weiß das auch sehr zu schätzen, dass ich überhaupt diese Anzahl an Drehtage im Jahr habe, plus den anderen Sachen, die ich noch mache. Da weiß ich, dass andere mit diesem Beruf viel, viel unglücklicher sind als ich. Und die haben eine Familie zu ernähren, Kinder und müssen jeden Monat gucken, wie sie ihr Geld da zusammenbekommen, weil sie eben auch mit Leidenschaft an diesem Beruf hängen. Mhm. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich die Engagements habe, die ich habe. Und solange das da ist, will ich die halt auch machen, weil sie eben morgen weg sein können.
Du hast ja auch häufig von deinem Spieltrieb erzählt, dass du gerne Dinge ausprobierst. Und ich glaube, diese spielerische Leichtigkeit, das ist dann auch sehr positiv in Sachen Karriere, dass du eben sagst, ja, dann mache ich halt dies und das und du bist offen und du bleibst beweglich. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Punkt, um da auch angstfrei in die Zukunft zu gucken, dass man sagt, es kann sich alles verändern, aber ich bin da auch so offen und bin auch bereit, mich dann neu zu erfinden und andere Dinge auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, was dich da ganz nach vorne bringt und
auch sehr
inspiriert.
Kann aber auch, wenn man diese flummihafte Flexibilität hat, auch für jemanden sein, der einen nicht greifen kann. Was ist sie denn jetzt? Macht sie jetzt Musik? Ist sie Moderatorin?
Stimmt,
ist sie Schauspielerin?
Nervt einige das.
Die wissen dann nicht, in welche Schublade sie einpacken sollen und dadurch ist man so, also manche haben da wahrscheinlich auch ein Problem mit. Aber wie gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht. Und wenn ich dabei noch Geld verdienen kann, ist das auch gut. Und mein Leben damit finanzieren kann, ist das großartig. Und ja, keine Ahnung, wo es mich irgendwann mal hin verschlägt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich, wenn ich älter bin, vielleicht habe ich auch Bock, wie eine Iris Berben oder eine Senta Berger, die ich ja beide sehr, sehr verehre, da immer noch vor der Kamera zu stehen. Aber irgendwann ist bei mir der Punkt, der ist ja jetzt manchmal schon da, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, bewertet zu werden. Also ich will eigentlich gar nicht mehr Dinge in der ersten Reihe machen, sondern ich würde eigentlich lieber, und dafür ist die Musik eben ganz gut, Dinge für mich in meinem Wohnzimmer machen und möchte nicht immer mich präsentieren müssen und jeder gibt seinen Kommentar dazu.
Vielleicht schreibst du bei Drehbücher oder führst Regie. Also ich glaube, bei dir gibt es keine Überraschung, die groß genug sein wird. Also da freuen wir uns drauf, liebe Stefanie. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir,
für dieses
lieber
sehr spannende Interview und alles Gute für dich.
Dir auch. Bis ganz bald.
Danke dir.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.